willkommen zurück bei Meet My Mind. Schön, dass ihr nach unserer kleinen Pause wieder oder vielleicht auch zum allerersten Mal dabei seid. In den nächsten Tagen und Wochen gibt es hier wieder das ein oder andere aufs Ohr. Es lohnt sich aber immer auch nochmal in die alten Ausgaben reinzuhören. Alt, das klingt in diesem Zusammenhang zwar komisch, passt aber irgendwie trotzdem extrem gut. Denn es hat sich ein bisschen was getan und wir warten mit einigen Neuerungen auf. Die offensichtlichste? Diese und weitere Ausgaben von Meet My Mind gibt es jetzt auch als Videopodcast auf dem YouTube-Kanal von 23/7. Verantwortlich dafür ist Felix Wöber von X-Fiction Entertainment. Felix war nach den ersten Ausgaben auf mich zugekommen und hat im ersten Schritt diese und zwei weitere Ausgaben als Videopodcast produziert. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Die Moderation übernehme weiterhin ich, Martin Koch. Mit meiner Agentur 23/7 schlägt mein Herz für regionale Unternehmen und Vereine, die ich in ihrem Marketing unterstütze. Meet My Mind passt als Podcast-Projekt perfekt zu dieser Ausrichtung. Denn auch hier wollen wir zeigen, dass Miltenberg und Umgebung mehr kann, als wir uns oft zutrauen. Und wenn es sein muss, bewegt sich 23/7 dafür auch aus der eigenen Komfortzone heraus. Das heutige Thema und der heutige Gast sind für all das perfekte Beispiele. Denn Michael Brockschi kommt aus der Region und hat mit seinem Wirken, wie ich finde völlig zu Recht, mittlerweile mehrfach überregional positiv Beachtung gefunden. Und das als Pfarrer, mag manch einer denken. Mein Blick auf die Institution Kirche ist auch kein positiver, was ich gleich auch im Gespräch erläutere. Umso bemerkenswerter, dass wir, finde ich, trotzdem durchgängig eine respektvolle, angenehme Ebene gefunden und mal ganz entspannt über Michaels Job, seinen Angang und auch große Kirchenthemen gesprochen haben. Wichtig, nicht in einem Streitgespräch oder einer Diskussion, sondern in ehrlichem Interesse für den Blick und die Beweggründe des anderen. Ich würde mich freuen, wenn uns jetzt auch im Umgang mit der Ausgabe das gelingt, was Michael sich am Ende wünscht. Differenzierung und Einordnung. Auch und insbesondere dann, wenn eine Perspektive mal nicht so wirklich unserer entspricht. Ich bin sicher, das kriegen wir auch beim bislang heißesten Thema in der Geschichte von Meet My Mind hin. Vergesst nicht, Feedback zu geben und vor allem diesen Kanal zu abonnieren, um künftig keine Folge mehr zu verpassen. In diesem Sinn, viel Spaß bei Episode Nummer 6 von Meet My Mind. Dann herzlich willkommen, Michael, in Podcast Meet My Mind, 6. Ausgabe. Für dich nur der zweitgrößte Medientermin diese Woche, haben wir gerade festgestellt im kurzen Vorgespräch. Viele werden dich erkennen, nicht nur wegen deiner medialen Auftritte, sondern weil du eine exponierte Position, einen exponierten Beruf hast. Aber jetzt bin ich eigentlich schon in die Vorstellung eingestiegen und überlasse das natürlich wie jedem anderen Podcast-Gast dir, dich vorzustellen.
Vielen Dank, dass ich da sein kann, dass wir zusammen diesen Podcast aufnehmen. Michael Brockschi, mein Name, bin Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Kirchzell. Mittlerweile seit 2012 bin ich hier im Odenwald, bin 8 Jahre davon Dekan für das Dekanat Miltenberg, was vor 3 Jahren nach fusioniert wurde mit dem damaligen Dekanat Obernburg zusammen. Das heißt, der Radiusaufgabenbereich hat sich vergrößert, verdoppelt. Und durch diese Umstrukturierungen wurden auch pastorale Räume gebildet, wo mehrere Pfarreiengemeinschaften zusammengefasst sind und immer ein Moderator, der Kurator ist zuständig dann für diesen Bereich und das bin ich auch für unseren pastoralen Raum Amorbach. Du hast das mediale Interesse oder die Bekanntheit angesprochen. A, streamen wir sehr lange schon oder mit Corona beginnend unsere Gottesdienste zu Festtagen, sondern Feiertagen, haben da einen großen Zuspruch auch über die Pfarreigrenze hinweg und wir machen auch eine große Medienpressearbeit mit Artikeln. Und in der Tat, diese Woche hat mir den Bayerischen Rundfunk hier zu Gast gehabt. Ich bin wahrscheinlich der einzigste Pfarrer überhaupt, der eine dreibeinige Kuh besitzt. Und allein durch diese Kuh ist mein großes Interesse auch von seitens der Medien oder von seitens der Menschen. Und der Bayerische Rundfunk hat dieser Tage hier gedreht und es wird jetzt 8 dieser Tage ausgestrahlt.
Also wir nehmen jetzt am Freitagvormittag auf und Ich glaube, du hattest gesagt,
heute läuft Abend, in der Abendschau. Genau, ne? Heute Abend wird es dann in der Abendschau gezeigt. Aber wer kann es, denke ich, an der Mediathek damit anschauen.
Ja. Jetzt unser Bezug zueinander, den ich auch immer gern erkläre zu Beginn. Logisch, Kirchzell. Der ein oder andere wird es wissen, das hört. Das ist jetzt auch meine Heimatgemeinde, auch wenn ich hier nicht mehr lebe. Aber dadurch gab es auch in den vergangenen Jahren Anlässe, bei denen wir uns begegnet sind. Das sind in der Regel ja oft die Großen. Segen unseres Sohnes, letzten Mai. Du hast sogar das Datum noch komplett im Kopf. 5. Mai hat es gerade gesagt. Und dann natürlich diverse andere Geschichten, unter anderem auch natürlich Beerdigungen, die da anstehen. Und ja, das ist vielleicht auch gewöhnungsbedürftig. Ich finde aber, dass es irgendwie passt. Auch wir duzen uns, wie es der eine oder andere jetzt hören wird. Das ist aber was sich so halt ergeben hat über die Zeit, über die Gespräche, die wir dann hatten. Und das werden wir mit Sicherheit auch noch streifen, wie die so zustande kam. Bin auf jeden Fall froh, dass du heute hier bist und Einblick in deinen Bereich gibst, weil ich ihn extrem spannend finde und vor allem interessant und gut finde, wie du deinen Job handhabst. Darüber kannst du direkt mal sprechen, denn so ein weiterer fixer Punkt in diesem Podcast ist der sogenannte Elevator Pitch. Hast du schon mal ein Vorstellungsgespräch gehabt für deine Jobs?
Es ist eine ganze Weile her.
Ja, aber hat man.
Genau.
Ja. In anderen Jobs.
Genau.
Okay. Um nichts vorwegzunehmen, also Elevator Pitch, das ist so, wir stoppen jetzt hier keine Zeit, aber das sagt man bei Vorstellungsgesprächen, ist so 60 Sekunden, in denen man dann Zeit hat zu erklären, warum man, dann musst du kurz hingehen? Nee, passt. Indem man 60 Sekunden Zeit hat, von sich selbst zu überzeugen, das musst du jetzt auch nicht machen, sondern uns in 60 Sekunden mal erzählen, was dein Job ausmacht, aus deiner Sicht.
Vielleicht noch einen Schritt zurück, bevor wir zu dem jetzigen Job gekommen sind. Ich hatte in der Tat Vorstellungsgespräche. Mein beruflicher Werdegang war ein ganz klassischer handwerklicher Beruf. Ich habe eine Ausbildung zum Friedhof- und Zierpflanzengärtner gemacht, habe da 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet und hatte in diesem Beruf, klar im Friedhof, mit vielen Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu tun. War auch von meiner Kindheit und Jugend immer pfarreilich engagiert und habe eben auch aus diesem Background heraus mit Menschen am Friedhof oft auch so Lebens- und Glaubensgespräche geführt. Und da kam irgendwann auch der Entschluss, mehr zu machen. Ich wollte meinen Gärtnerberuf behalten und wollte aber auch was Kirchliches machen, habe die Ausbildung zum ständigen Diakon gemacht. Wurde 2001 zum ständigen Diakon geweiht. Das ist aber auch da so, dass man das Zölibatsversprechen abgibt, also ehelos lebt. Und dann kam für mich mehr und mehr der Gedanke, wenn ich schon diese Lebensform habe, das Interesse habe, da mehr zu machen, bin 2002 ins Priesterseminar gegangen und habe 2006 dann das Theologiestudium abgeschlossen, wurde 2007 zum Priester geweiht. Und verbinde jetzt auch so ein bisschen diese beiden beruflichen Werdegänge miteinander.
Wenn du sagst 2002, darf ich dich fragen, wie alt du
zu dem Zeitpunkt bist? Ich bin 70 geboren und wurde quasi mit 31 geweiht und habe da auch das Zölibatsversprechen abgelegt. Also das heißt, dass ich da versprochen habe, ehelos zu leben und quasi mein Leben in den Dienst der Kirche zu stellen.
Du hattest dann wie lange vorher in deinem ursprünglichen Ausbildungsberuf gearbeitet?
Ich habe schon 2 Jahre, bevor ich die Lehre angefangen habe, in der Gärtnerei gearbeitet. Es waren jetzt heuer März 40 Jahre. Also ich habe 1984 dort angefangen, habe dann 1985 im Herbst die Lehre begonnen und habe 2002 gekündigt. Habe aber, weil ich da einen engen Kontakt habe, noch heute alle Schlüssel von der Firma und helfe da immer noch aus. Und er kann da hingehen, weil ein enger, freundschaftlicher, familiärer Kontakt da ist.
Darf man fragen, wo das ist?
In Aschaffenburg.
Okay, du kommst
also. Ich bin gebürtig von Aschaffenburg.
Gebürtiger Aschaffenburger. Ja. Sprich, du hast mit 14, 15 Ausbildung angefangen, wenn ich jetzt gerade richtig mitgerechnet habe. Und dann Theologie studiert, musstest du dafür irgendwie dann was nachholen?
Wie ist das? Also es ist so eine Mischform, dass man Abitur in Bereichen nachmacht, einfach weil man auch so Zulassungsarbeiten schreiben muss. Das ist Sprachstudium, Latein und Griechisch, Hebräisch dabei. Aber da war ich immer sehr entspannt und habe dann immer auch mal gedacht, nach dem Motto 4 gewinnt. Also ich muss da nicht überall die besten Noten haben. Wobei das Theologiestudium die Zulassungsarbeiten wirklich mit guten Noten abgeschlossen wurden.
Wie läuft das Studium ab? Was gibt's, also ist dann, wie heißt, also heute macht man Bachelor, Master, ich weiß gar nicht, wie es im Theologiestudium ist.
Es ist ein Diplomstudiengang, ja. Es ist aber so, dass man eben, wenn man kein Abitur hat oder man kann, neben dem klassischen Priesterseminar, was ja auch eine längere Ausbildungszeit ist, gibt es bei zwischen Köln und Bonn bei Bad Neuenahr, Landtershofen, ein Studienhaus, wo Männer hingehen, die mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung auf dem zweiten Weg dann Theologie studieren möchten. Wir waren damals zu unserer Zeit in den 4 Jahren, die man dort ist, eine relativ starke Gruppe. Wir waren über 120 Männer, also allein unser Kurs waren 22 Männer, die das Studium angefangen haben. Die meisten davon haben es auch abgeschlossen, sind geweiht. Einige haben es wieder abgebrochen oder wurden dann nicht zugelassen. Heute ist es leider so, ich war jetzt im Januar im Studienhaus zu einer Fortbildung. Im Moment sind in den 4 Jahrgangsstufen 22 Männer leider nur noch.
Okay, insgesamt so viele, wie es damals
war. Wie wir damals quasi im ganzen Kurs waren.
Hast du jemals darüber nachgedacht, abzubrechen, weil zu schwer, weil...
Eigentlich nicht. Also ich war schon immer jemand, der Dinge, die er sich vorgenommen hat, auch durchzieht. Es gab damals schon nach Menschen, die in einer gewissen Sorge waren. Also ich denke an meine ehemalige Kindergartenschwester, die ich danach bis zum Tod begleitet habe, die mir dann mal gesagt hat, ich habe viel für dich gebetet, weil ich nicht wusste, ob du das schaffst. Ich muss sagen, mir ist das Studium nicht ganz so schwer gefallen, Gott sei Dank. Ich hatte aber nie den Gedanken abzubrechen. Und ich habe auch den Weihespruch, man sucht sich ja zur Priesterweihe immer einen Weihespruch. Mein Weihespruch ist aus den Psalmen entnommen, weise mir, Herr, deinen Weg, ich will ihn gehen in Treue zu dir. Und das Wort Treue ist mir da wichtig, wenn ich etwas anfange, dass ich das danach versuche durchzuziehen.
Mhm. Gibt es in diesem Studium einen vorgesehenen Praxisteil? Also ich frage jetzt her aus meiner eigenen Erfahrung mit.
Was verstehst du in der Praxisteil?
Na, wenn ich jetzt vom Lehrberuf ausgehen würde, Lehrer sein, hat man das sogenannte REF allerdings erst, Gottes Willen, ist jetzt Halbwissen, obwohl meine Frau Lehrerin ist, aber ich glaube nach dem ersten Staatsexamen, also man hat schon einen gewissen Teil, einen großen Teil abgeschlossen und wird dann erst in die praktische Arbeit entlassen.
Es ist so, dass im Rahmen dieser Ausbildung gibt es Schulunterricht. Es gibt ja eine religionspädagogische Ausbildung, dass man Unterrichtseinheiten macht. Und bei diesem Studium Landershofen spricht man von Trimester. Also es sind 12 Trimester, die immer 3 bis 4 Monate gehen, dann von Pausen unterbrochen werden. Und es ist so, dass das, müsste ich lügen, das 4. Trimester oder das 5. ist ein sogenanntes Praktikumstrimester, wo man dann quasi in einer Gemeinde ist. Bei mir war das so, da ich schon als fertig geweihter Diakon ins Priesterseminar gegangen bin, wurden mir bestimmte Dinge erlassen. Also ich habe keine Predigtausbildung mehr gemacht, die hatte ich schon. Ich habe auch nicht dieses klassische Gemeindepraktikum gemacht. Ich habe die Zeit überbrückt und war 5 Monate in Südamerika, in Ecuador und habe dort in einer Gemeinde und in einem Kindergarten gearbeitet. Da war schon immer ein Bezug von mir gewesen und dann habe ich angefragt. Also ich war schon immer ein sehr selbstständiger Mensch. Ich habe dann beim Regens angefragt, habe das auch mit Ecuador klar gemacht und bin dann im Januar, am 2. Januar nach Ecuador geflogen und war dann bis Mai da drüben und habe dort in der Gemeinde und in dem Kindergarten gearbeitet. War eine andere Art von Praktikum.
Ja, also hast du jetzt in deinem Fall ja auch schon eine recht genaue Vorstellung davon, wie dein Beruf dann aussehen wird und das, was man so Praxis, Umgang mit Menschen.
Genau.
Ja, aber gibt es auch anders, oder? Gibt's wahrscheinlich auch Kollegen, die das Studium ergreifen und dann quasi nach Abschluss.
Meistens sind es auch schon Leute, die pfarreilich gebunden sind. Aber natürlich ist das anders, ob ich als Ministrant oder als Messner einen Gottesdienst mitfeiere oder ich auf einmal selbst Vorsteher einer Liturgie bin, wenn ich dann selbst am Mikrofon stehe und es sind unten Menschen, die mir zuhören. Also es ist ja oft auch so, dass die Leute schon sehr genau zuhören. Jetzt bei Ansprachen, je nachdem, wird schon sehr genau auf die Worte geachtet. Und da ist es schon wichtig, oder kann so ein Praktikum danach hilfreich sein.
Jetzt hast du ja beschrieben, wieso dein Zugang, also der war ja, so hätte ich es jetzt verstanden, du hast dich dem Beruf dann auch so ein bisschen angenähert und irgendwann festgestellt, ich Teile, die der Beruf vielleicht mal ausmacht, habe ich ja jetzt auch in meinem handwerklichen Beruf schon gehabt. Gab es kannst du dich erinnern, wann so das erste Mal der Gedanke kam, ich könnte mir auch Pfarrer vorstellen?
Also ich habe eben Ende der 90er, 96, 97, 98 mir Gedanken gemacht, eben meinen Gärtnerberuf mit dem kirchlichen Beruf zu verbinden. Habe dann eben 1998 die Ausbildung zum Diakon angefangen, parallel zum Beruf, was damals schon nach ein ziemlicher Spagat war. Ich habe 6 Tage die Woche im Erfolg gearbeitet, habe dann aber das Theologiestudium gemacht, habe die Diakonatsausbildung gemacht und wurde 2001 geweiht. Und in dem letzten Jahr, also so Ende 2000 und 2001, war danach der Gedanke, weil ich diese Lebensform wähle, vielleicht auch meinen Beruf ganz aufzugeben und eben Priester zu werden.
So als Kind mal drüber nachgedacht, nee. Kannst du dich ja gar nicht.
Ja. Wobei, mein Vater war 9 Geschwister und es gab einen Bruder, mit dem ich dann, also war der jüngste Bruder, und der hatte immer so eine gewisse Affinität und sehr zur Kirche, und der hat auch gesagt, ja, bei mir haben sie auch immer gesagt, ich werde mal Pfarrer, und vielleicht hat es eine Generation übersprungen, und der Onkel Otto, so hieß er, war damals auch in einer gewissen Weise stolz. Ach, also mein Vater hat es nicht mehr erlebt, der ist 1999 verstorben. Da hat quasi das Ganze gar nicht mehr erlebt. Und es waren aber dann die Geschwister oder die nachfolgenden Generationen, die jetzt schon nach irgendwie stolz sind, einen Pfarrer in der Familie zu haben. Und aufgrund unserer großen Familie habe ich da auch viele Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen, wie auch immer.
Ja, gab es sonst Menschen, die vielleicht mal gesagt haben, ja, macht der Sinn? War ja logisch oder wie auch immer?
Ja gut, es gab dann schon Menschen, die wussten, dass ich in der Heimatpfarrei sehr aktiv war, die den Weg danach begleitet haben. Natürlich auch mein Heimatpfarrer damals, der auch da das mit großer Freude gesehen hat. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich das an einer Person festmache, weil ich glaube, der Gedanke muss bei mir selbst ranreifen. Ich kann das nicht einer anderen Person zuliebe machen, nur weil jemand sagt, Mensch, das wäre doch was für dich, probier das mal. Also ich glaube, das muss von mir kommen. Es war jetzt auch nicht, weil das immer so die Frage prinzipiell ist, so ein Aha-Erlebnis, dass ich jetzt irgendeinen Blitz vom Himmel gesehen habe, der dann gesagt hat, jetzt muss ich Priester werden. Das ist so Stück für Stück gewachsen.
Und viele setzen sich ja dann, wenn sie mal im Beruf sind, nochmal mit ihrer Ausbildung auseinander. Und sagen, ja, also welchen Anteil hat die Ausbildung? Wie wichtig war sie, um den Beruf dann jetzt so machen zu können? Das ist, und man unterscheidet ja da gern mal zwischen so eher Begabungsberufen und Ausbildungsberufen. Wie würdest du den Anteil bei dir sehen?
Also der Gärtnerberuf war für mich wirklich ein großes Interesse. Auch heute noch, ich pflege hier den Pfarrgarten, ich mache einen Blumenschmuck in der Kirche, weil die Blumen für mich so ein gewisser Ausgleich sind. Habe eben danach im beruflichen Leben die Situation erlebt, mit Menschen in einen persönlichen Kontakt zu kommen, und das eine hat ins andere reingespielt. Und man sagt auch, und das habe ich auch bei uns beim Studium dann in Landeshofen gemerkt, dass oftmals Männer aus pflegerischen Berufen, Kinderpfleger, Heilerziehungspfleger, Krankenpfleger, Altenpfleger, Gärtner, Landwirte, also die mit pflegerischen Dingen in Berührung kamen, dann auch noch mal Theologie studiert haben. Ich weiß nicht, ob es da Studien oder wissenschaftliche Erhebungen gibt, aber es ist wohl so, dass auch bei uns in den Kursen viele Männer aus diesen Berufen kamen. Mhm. Also ich kenne auch einige Gärtner, die dann später Priester geworden sind.
Also schon ein gewisser Anteil, den man, also der wohl Veranlagung ist oder auch Begabung dafür, sich
kann sein, ja,
dem Thema zu widmen. Ja. Also viel ja auch, sich um andere zu kümmern.
Kann sein, ja.
Jetzt genau. Menschen sprechen dann ja über ein Tier, aber auch Pflanzen, ja. Okay, hast verschiedene Rollen jetzt auch noch, also innerhalb der Institution Kirche, was Pfarrer. Das ist wahrscheinlich das Einfachste jetzt auch für Laien. Heißt, du bist Pfarrer einer Pfarrgemeinde. Das heißt, der Geistliche dort vor Ort, der sich im Grunde um die ganze Gemeinde kümmert, um alles, was dort im Sinne der Kirche passiert, oder?
Es ist so, dass man eben zum Priester geweiht wird. Also das muss man eben ein bisschen unterscheiden zwischen Priester und Pfarrer. Also man wird zum Priester geweiht. Und dann ist es aber so, dass man ähnlich wie beim Lehrer das zweite Staatsexamen macht, ist es so, dass man quasi einen Pfarrverwaltungskurs und ein Pfarrexamen ablegt, um dann eben den rechtlichen Titel auch Pfarrer zu haben. Und man wird erst dann Pfarrer, wenn man rechtlich auch vom Bischof eine Pfarrei verliehen bekommt. Also mit der Übernahme einer Pfarrei wird mir dann auch Pfarrer. Es gibt genauso auch mitarbeitende Priester. Selbstverständlich werden die von den Leuten ach landläufig Pfarrer genannt.
Ja.
Aber Pfarrer ist eigentlich ein rechtlicher Titel dann wieder.
Also Pfarrer nur mit Pfarrgemeinde.
Genau, in der Regel. Okay. Oder wenn man halt einen Seelsorgsauftrag irgendwo mit hat. Es gibt ja auch Klinikseelsorger, Pfarrer, die dann so einen Auftrag bekommen.
Weil du jetzt die Zuteilung angesprochen hast. Wie läuft das ab?
Es ist also so, dass wir ein regelmäßiges Amtsblatt haben, wo alle 4 Wochen rauskommt. Und da stehen zum Beispiel auch freie Stellen drin. Es ist jetzt in der Tat ja so, die Pfarrer werden immer oder die Priester werden immer weniger. Wir haben eine große Anzahl auch bei uns im Dekanat, viele freie Stellen. Und wir können jederzeit uns auf so eine freie Stelle bewerben. Und die Diözese, also der geistliche Rat mit dem Bischof, überlegen, dann passt der Bewerber auf diese Stelle oder wie geht das zusammen? Sie ist aber, weil du das angesprochen hast, die Rolle einmal als Priester einer Pfarrgemeinde, wo man quasi Seelsorger vor Ort ist, wo man für die Menschen der Ansprechpartner ist. Und dann gibt es aber auch immer nochmal übergeordnete Rollen. Einmal Rollen, die man zugeteilt bekommt oder die man mit übernimmt. Ich bin zum Beispiel Notfallseelsorger, wo ich eine Ausbildung gemacht habe und dann auch in einem gewissen Radius für Notfallseelsorge mit zuständig bin, wenn Krisensituationen sind, Unfälle, Suizid, wo wir dann über die Rettungsleitstelle mit involviert sind und dann da anfahren. Durch die Veränderungen in unserer Diözese gibt es pastorale Räume, das heißt mehrere Pfarreiengemeinschaften werden zu einer Einheit zusammengeschlossen und die werden von einem Kurator oder Moderator verwaltet oder der betreut, der für bestimmte Belange zuständig ist. Und das mache ich für unseren pastoralen Raum Miltenberg.
Und das war die Rolle Kurator?
Genau. Jetzt, ne? Und bin eben, wie eingangs erwähnt, also es waren früher alle oder es sind auch heute noch alle 5 Jahre die Wahl des Dekans. Ein Dekan ist, vergleiche mir ein bisschen wie ein Rektor an der Schule. Es gibt viele Lehrer und einer ist der Rektor, der bestimmte Dinge koordiniert. Und so ist auch für die ganzen hauptamtlichen Mitarbeiter, Priester, Diakone, Gemeinde- und Pastoralreferenten, in einem Dekanat ist der Dekan zuständig für bestimmte Aufgaben. Und ich wurde 2014 in einer Interimswahl, weil der damalige Dekan die Stelle gewechselt hat, wurde die Stelle frei, wurde ich für ein Jahr als Interimsdekan gewählt und dann 2015 mit großer Mehrheit für die 5 Jahre. Die 5 Jahre wurden verlängert auf 2021, also auf 6 Jahre. Und da war dann noch einmal die neue Wahl mit den neuen Dekanaten, Obernburg-Miltenberg hat fusioniert und da wurde ich dann auch nochmal gewählt als neuer Dekan.
Wer wählt?
Alle Seelsorgerinnen und Seelsorger des Dekanates plus die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die im Dekanatsrat sind.
Du musst ein bisschen bringen schon. Ne? Okay. Jetzt hast du, ich merke, es sind noch mehr Rollen als ich oder noch mehr Ausbildung, die du ja auch abgeschlossen hast, dass mir überhaupt bewusst waren, Notfallseelsorge. Du hast ja, es ist ein Notfall und du wirst hinzugerufen. Gibt es da Bereitschaft oder kannst du jederzeit hinzugerufen werden?
Das ist unterschiedlich. Wir hatten es am Anfang so, dass man wöchentlich von Montag bis Montag quasi Bereitschaft hatte, hat gesagt, in der Woche, dann hat man sich die Sache ein bisschen eingeteilt. Mittlerweile ist es so, dass wir über eine App alarmiert werden und dann schauen wir auch ein bisschen, wer ist gerade in der Nähe oder wo ist gerade, ach, vielleicht ein besonderer Bezug. Also wenn jetzt in Ammerbach was ist oder so, ist es klar, dass ich jetzt hinfahre, bevor jemand von Obernburg herkommt. Wenn jetzt aber in Eschau was ist, ist klar, dass vielleicht von dort jemand hinfährt. Da sprechen wir uns dann immer über eine WhatsApp-Gruppe ab. Aber wir schauen, dass halt immer abgedeckt ist, dass jemand vor Ort gehen kann.
Okay, und aber Fakt ist ja durch die verschiedenen Rollen wahrscheinlich auch. Also mir ist ja, habe ich dir vor kurzem auch mal erzählt, ich glaube, das Auto oder die Person, die ich am häufigsten im Auto fahren sehe, wenn ich mal so im Landkreis unterwegs bin, bist wahrscheinlich, also bist definitiv du. Fällt mir immer wieder auf. Also du bist extrem viel unterwegs.
Ich bin sehr viel unterwegs. Ich mache die Art der Seelsorge, die ich mache, ist sehr nah an den Menschen. Also ich bin, kann ich glaube mit Fug und Recht behaupten, in den Häusern meiner Gemeinden sind ja 7 Kirchorte, 7 Kirchengemeinden.
Welche sind das?
Also Buch und Bräunschen, Watterbach, Ottersfell, Breitenbuch, Breitenbach und Kirchzell natürlich jetzt mit. Mhm. Bin da in sehr vielen Häusern und Familien schon gewesen, habe auch das, Gott sei Dank, die Gabe, mir viele Zusammenhänge zu merken, auch familiäre Zusammenhänge, und werde dann aber darüber hinaus auch vielfach angefragt. Gestern habe ich wieder in Breitendiel eine Beerdigung gehalten, heute Mittag bin ich in Ammerbach zu einer Beerdigung, bin in badischen Nachbargemeinden sehr häufig angefragt. Das sind halt auch Dinge, wo Leute einen Bezug haben und dann halt anfragen.
Wenn du jetzt auch sagst, die Art der Seelsorge, die du machst, wie würdest du die selbst beschreiben?
Also ich versuche einfach für die Menschen da zu sein, aber nicht im Sinne, dass ich jetzt, ach, bei Notfallseelsorge ist das oft, wir werden ja in Situationen gerufen, die wir oft gar nicht einschätzen können, was erwartet uns da. Also
zum Beispiel?
Ich kann bei Verkehrsunfällen, wenn ich eine Todesnachricht mit der Polizei überbringe, Eltern sagen muss, dass ihr 20-jähriges Kind beim Unfall ums Leben gekommen ist. Das kann im schlimmsten Falle 2-3 Mal hintereinander passieren, aber jedes Mal ist die Situation anders, weil jeder Eltern oder jede Familie anders reagiert. Da habe ich oft gemerkt, dass es wichtig ist, einfach da zu sein, vielleicht auch schweigend auszuhalten, manchmal auch Klagen oder auch Beschimpfungen, auch Kritik an Kirche, Glaube, der in dem Moment vielleicht auch als negativ empfunden wird, das mitzutragen und nicht mit frommen Sprüchen oder mit Bibelzitaten zu kommen. Ich glaube, dass das sehr schwierig ist. Aber es ist wirklich auch von Situation zu Situation unterschiedlich.
Ja, also gibt's wahrscheinlich auch, oder? Dass es Menschen gibt, die das dann in dem Moment wollen, brauchen.
Also wir werden oft dazu gerufen. Es ist auch so, dass wirklich auch Angehörige explizit nachfragen, wenn wir nicht gleich gerufen werden. Oder wir haben auch die Situation schon gehabt, dass zum Beispiel, wir haben ja in der Notfallseelsorge auch nicht kirchliche Mitarbeiter, die da mitgehen, die aus anderen Bezugsgründen kommen, die auch die Arbeit sehr, sehr gut machen. Aber dass dann zum Beispiel Angehörige anfragen, können sie trotzdem den Pfarrer rufen, wir möchten jetzt noch ein Segensgebet oder wir möchten da noch mal einen Zuspruch. Also da arbeiten wir auch gut zusammen.
Mhm. Und ja, das ist jetzt natürlich, also das ist wahrscheinlich das Dramatischste, das ich mir nicht vorstellen kann. Das Beispiel, was du gerade genannt hast, das eigene Kind verstirbt, man muss dann als Notfallseelsorge das überbringen. Gibt ja aber auch andere Aspekte, seelsorgerische Aspekte oder für dich als Pfarrer, wo du dann auch nah bei den Menschen bist, ne? Also nicht nur, Gott sei Dank, rund ums Thema Tod.
Es ist natürlich so, dass Krankheit, Leid und Tod erstmal das ist, wo Menschen Zuspruch brauchen. Du hast vorhin selbst gesagt, ihr habt euer Kind bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich weiß, es bekommt eine Familie ein Kind, dass ich da jetzt sofort hingehe. Mhm. Aber es kann auch da sein, dass halt Menschen kommen und sagen, wir möchten unser Kind taufen lassen oder was ja in eurem Fall war, wir möchten unser Kind segnen lassen, weil eine Taufe für uns jetzt nicht dran ist. Auch da bin ich offen dafür, weil ich einfach sage, das sind Ansatzpunkte, auch mit jungen Familien, mit Eltern ins Gespräch zu kommen. Und wir haben ja auch bei der Vorbereitung oder Besprechung dieser Segnungsfeier war das ja auch schon mehr wie jetzt nur diese Feier besprechen, sondern es war ja auch schon ein Stück weit ein Glaubensgespräch, wo wir ja auch über Aspekte, die dir wichtig waren oder die dir auch wo Fragen, die du mit dir trägst oder auch deine Frau mit dir trägst oder mit sich trägt, wo wir uns darüber ausgetauscht haben. Und das sind für mich immer Ansätze. Also ich gehe da auch gerne und offen auf Menschen zu und scheue mich nicht und sage, boah, die lassen jetzt nicht taufen, da gehe ich nicht hin. Oder die sehe ich das ganze Jahr nicht in die Kirche. Also ich habe, wir hatten letztes Jahr auch die Situation, wo eine Frau aus der Gemeinde nachts plötzlich im Bett verstorben ist und die Familie war sehr dankbar, dass ich dann einfach morgens geklingelt habe und bin dahin, wo die sagen, ja, wir haben es jetzt mit Kirche nicht so, aber wir sind sehr dankbar, dass sie gekommen sind. Und da ist auch heute zu dem Wittmann und zu den beiden Söhnen ein ganz persönlicher Kontakt und auch viele Glaubensgespräche, die sich in der Zeit entwickelt haben. Und so merke ich halt immer wieder, wenn man versucht, auf die Menschen zuzugehen und die Situation wahrzunehmen, auch mal mit den Menschen auszuhalten, zu sagen, da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf, ich kann nur mit euch den Weg gehen, habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Wir haben vorhin mal über ein anderes Modewort gesprochen. Da ist jetzt eines Proaktivität, sagt man, glaube ich, in vielen Berufen, ich kenne es aus dem Sport. Würdest du deine Rolle, also die proaktive Rolle, definieren, oder?
Ja, ich merke halt die Zeiten, dass Menschen am Sonntag in die Kirche gehen, nur weil die Glocken läuten und weil der Pfarrer dazu einlädt, die sind vorbei. Wir haben Gott sei Dank einen relativ guten und stabilen Gottesdienstbesuch. Es könnte logischerweise immer besser sein. Aber ich hüte mich auch davor, die Leute, die in der Kirche schon kommen, dann immer zu sagen, es müssten mehr sein, weil die, die da sind, sind ja da. Genauso schwierig, wenn dann an Weihnachten vom Pfarrer die begrüßt werden, die das ganze Jahr jetzt nicht gesehen hat. Finde ich auch immer ein bisschen grenzwertig. Aber ich merke, dass eben schon viele Menschen einen Zugang finden zu bestimmten Erntedank, Advent. Also ich war jetzt positiv überrascht. Die ganzen Kar- und Ostertage waren relativ oder sehr gut besucht. Trotz auch Übertragungen. Es gibt ja auch viele, die dann sagen, naja, wenn es übertragen wird, brauche ich ja nicht in die Kirche zu gehen. Und wir hatten auch am Ostermontag, wo ich ganz positiv überrascht war, eine proppenvolle Kirche, wo auch nochmal unwahrscheinlich viele Kinder, auch die Kommunionkinder, obwohl die Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht in allen Gottesdiensten präsent waren, waren die komplett am Ostermontag auch nochmal da, obwohl das gar nicht irgendwie auf dem Plan stand oder ich auch gesagt habe, es wäre schön, wenn er kommt, die waren einfach da. Und das zeigt auch ein bisschen Interesse, auch die Eltern. Ich habe da mit manchen Vätern plötzlich auch wieder so Gespräche, wo die sagen, wir haben jetzt mal gemerkt, wie schön eigentlich das auch wieder sein kann, regelmäßig in die Kirche zu gehen.
Also es ist mehr, ich vergleiche es jetzt auch mit Erzählung, aber auch mit was ich selbst noch kenne. Es ist mehr ein Angebot, das du ja unterbreitest mit dem, was du tust, wie du es tust, als die Leute von außen drauf zu verpflichten, was ja eh nur noch bedingt funktioniert, was früher sicher mal geklappt hat. Ne?
Also für mich ist immer so die Einstellung, Gemeindearbeit funktioniert am besten über Beziehung. Wenn mir es gelingt, eine Beziehung zu Menschen aufzubauen, wenn die Menschen vielleicht auch wissen, wenn ich dort in die Kirche gehe, weiß ich, der Pfarrer ist dort, der Priester ist dort, mit dem kann ich oder die Einstellung oder die Art, die taugt mir, da gehe ich dann gerne hin. Und ich versuche dann auch in anderen Bezügen bei Menschen da zu sein. Also Beispiel, ich bin schon in allen Gemeinden, wo ich war, mache ich Männerballett mit oder bin danach beim Karnevalsverein, wo ich mich mit einbringe oder so, wo Kirche quasi auch nochmal anders bei den Menschen ist. Und dass dann aber im umgekehrten Sinne plötzlich auch Menschen merken, Kirche ist ja gar nicht so, wie wir immer gedacht haben. Und der Kirche kann sich ja doch auch in gewissem Maße ändern. Ich kann auch nicht die Institution ändern, aber ich kann in meinem Umfeld versuchen, das für Menschen glaubwürdig, attraktiv, menschlich erfahrbar zu machen.
Ist das nicht vielleicht sogar ein Stück weit, also ob es jetzt das Hobby, jenes Hobby, die Integration in die Gemeinde oder jenes sein muss, ist ja dann immer Typsache auch. Aber ist das nicht notwendig, dass man sich auch integriert, um dann den Menschen auch helfen zu können? Weil wenn man immer nur als der von außen kommt, der ansonsten gar nichts über die Leute weiß oder die nicht erlebt, wird es doch total erschweren.
Es ist mit Sicherheit wichtig, aber man muss aufpassen, es muss halt authentisch sein. Also ich würde jetzt nicht zur Feuerwehr und zum Obst-Gartenbauverein und zu den Bienenzüchtern und den Fußballverein gehen. Ja. Es gibt Dinge, die mir liegen. Also ich glaube, im Fußballverein, die hätten keine Freude an mir, weil ich einfach dafür kein Talent habe. Es bringt auch nichts, wenn ich jetzt bei den Imkern wäre, weil ich mit Bienen nichts anfangen kann. Es muss einfach identisch sein oder authentisch sein. Und wenn das die Leute merken, dann ist es, glaube ich, am besten. Und dann wissen vielleicht auch die Fußballer, wir fragen an für den Gottesdienst und die freuen sich danach, wenn ich komme und auch beim Fest da bin. Es muss stimmig sein.
Ja, du hast ja vom Männerballett gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Also müssen wir nicht die Choreografien durchsprechen, aber der Umgang miteinander, das interessiert mich.
Also ich war ja in vielen Gemeinden, wo ich schon tätig war beim Männerballett. Wie ich dann nach Kirchzell kam, kam auch das Männerballett quasi auch so ein bisschen auf mich zu. Ich habe im Oktober hier angefangen, dann haben die mich direkt gefragt, ob ich mitmachen würde. Und dann sind da natürlich auch eine Rollenveränderung. Also da ist es dann eben auch, da ist man per Du untereinander. Ich möchte dann auch nicht der Pfarrer sein, sondern ich bin dann auch einer, der in der Gruppe mit drin ist. Und dann trainiert man halt miteinander, man trinkt auch mal Bier miteinander, man geht zusammen weg. Das sind einfach also Dinge, die nochmal auf einer anderen Ebene ablaufen. Aber auch da habe ich eben gemerkt, dass vielleicht auch durch solche Begegnungen wieder Menschen Neuzugang zum Glauben finden. Und das ist ja, ich meine, du bist jetzt Achenmann, du kennst das ja vielleicht, ach, dass Männer noch mal anders ticken wie Frauen und über Glauben zu sprechen oder so, ist vielleicht jetzt für Männer noch mal ein Ticken anders oder ein Ticken schwieriger. Und hast aber, glaube ich, eben auch selbst schon gemerkt, dass ich jetzt jemand bin, wo das, glaube ich, nicht ganz so schwer fällt, weil ich jetzt nicht dieser abgehobene Priestermensch bin, der sehr unnahbar wirkt oder so.
Du hast ja von Beziehungen gesprochen, ist ja, genau. Man steigt auf einer anderen Gesprächsebene ein, als wenn man dann in dem Moment, wo man eine Glaubensfrage für sich klären möchte und da jemand hinzuzieht, wo ja der Pfarrer da nahe liegt, wenn man da eine Gesprächsebene hat, auf der das leicht fällt, geht's wahrscheinlich, wenn ich gar keinen Bezug zu habe, mit einem fremden Menschen dann zu sprechen, das denke ich schwieriger, das wird's. Also das ist wahrscheinlich die Wahrnehmung, die du meinst.
Genau, und das wird auch, glaube ich, für die Zukunft von Kirche auch sich nochmal verändern. Wir sind ja, oder ich mehr noch wie du, mit einer klassischen Pfarrfamilie oder Pfarrgemeinde aufgewachsen. Und ich denke mal, die Pfarrgemeinden lösen sich mehr und mehr auf, weil natürlich A, die Menschen weniger werden. Gerade im ländlichen Bereich, ältere Menschen sterben weg, junge Menschen verziehen in andere Städte, in andere Ortschaften. Und das wird dadurch für jüngere Menschen nochmal ein wichtiger Punkt sein, wenn sie ein seelsorgerliches Anliegen haben, erinnern sie sich vielleicht, Mensch, da kenne ich jemand oder da weiß ich jemand, ging dir ja ähnlich, du wohnst auch nicht mehr hier in der Gemeinde, aber hast gesagt, wenn ich mein Kind segnen lassen möchte oder vielleicht irgendwann auch mal taufen lassen möchte, dann nur mit dem Pfarrer, wo ich halt einen Kontakt oder einen Bezug dazu habe. Und ich glaube, dass sich da die Pfarreigrenzen ein bisschen aufweichen werden und dass wir vielleicht auch als Priester in den einzelnen Pfarreien oder eben auch als Pfarrer in den einzelnen Pfarreien eine gewisse Offenheit haben sollen, wenn jetzt vielleicht auch mal eine Anfrage ist, darf da ein Pfarrer von außerhalb kommen und darf hier was machen, weil ich zu dem einen Bezug habe.
Also ich kenne das auch von einem befreundeten Paar, das jetzt verheiratet ist, aus der Regensburger Ecke. Bei denen war es auch so, wie du es beschreibst. Die haben sich sogar über die Gemeinde kennengelernt, auch über Tätigkeit innerhalb der Gemeinde und haben sich dann eben auch, zwar in einer ganz anderen Gemeinde, aber von dem Pfarrer trauen lassen, der damals zuständig war, weil sie zu dem Bezug hatten, weil es auch sich schöner angefühlt hat, sich von jemandem trauen zu lassen, der beide auch kennt.
Also gerade bei einer Hochzeit, das ist ja was zutiefst Persönliches, oder wenn man das Wort Intimes nennt, das ist ja eine lebenslange Bindung, die man eingeht, ein wichtiger Tag für zwei Menschen. Und ich glaube, da ist es existenziell wichtig, dass man vielleicht einen Seelsorger an der Seite hat, zu dem man einen Bezug hat und wo man auch weiß, der führt und begleitet uns da durch diesen wichtigen Tag durch.
Ja, also gewisse Schwierigkeit ist jetzt für mich in meiner Position, dass ich jetzt nicht Dinge vergleiche, die nicht verglichen gehören. Es ist mir auch wichtig, dass ich da respektvoll mit der Kirche umgehe. Ich versuche trotzdem mal einen Vergleich. Ist ja beim Standesamt auch so. Also wenn da der Standesbeamte jemand ist, der beide kennt, ist die Zeremonie, ist der Anlass zweifellos schöner, als wenn das wir wurden jetzt an dem Ort getraut, an dem wir damals gelebt haben und ja, es war trotzdem ein schöner Tag, ein schöner Anlass, aber es war nicht, also getraut Standesamt, da gab es schon ein, zwei Momente, wo man gemerkt hat, der kennt die Person, die vor ihm sitzen, gar nicht und deshalb selbst für Menschen, die jetzt nicht in der Kirche wären, dann nachvollziehbar, dort ist natürlich nochmal umso mehr so und wenn man den Luxus hat, dass es da einen Seelsorger, einen Pfarrer gibt, der sogar beide kennt, das ist natürlich viel schöner, ne?
Das ist, wenn man natürlich längere Zeit in der Kirchengemeinde ist, lernt man zwangsläufig auch die Menschen kennen und familiäre Bindungen. Es sind auch immer wieder Anfragen, natürlich von außerhalb, aber ich versuche danach in den Gesprächen, also ich nehme da auch oft Zeit, längere Zeit für die Vorbereitung von solchen Feiern, weil mir das wichtig ist, möglichst das persönlich zu gestalten mit den Brautpaaren, mit Taufeltern, selbst auch bei Beerdigungen, wo man dann sagt, ich nehme da gerne die Zeit auch für zwei Gespräche, je nachdem, um möglichst auch einen würdigen Abschied zu gestalten.
Jetzt haben wir kreisen gerade so ein bisschen um Ping-Pong gespielt mit so modernen Begriffen, Modeworten, wie man ja auch so sagt. Wir hatten authentisch, wir hatten vorher, jetzt muss ich gerade überlegen, mit von wem sind wir gekommen, authentisch, wir hatten was war das Erste? Proaktiv. Ich habe es gerade gebrochen. Jetzt nehme ich noch einen weiteren, den wir auch schon mal angeschnitten haben. Resilienz. Weil ich mir vorstellen kann, wenn du ja eben die Beziehung zu Menschen hast, dann ist es wahrscheinlich nochmal umso schwieriger, wenn du in deiner Rolle Phasen hast, in denen du jetzt mit sehr viel schlimmen Erfahrungen, die Menschen in ihrem Leben machen, und da immer wieder hinzu als Notfallseelsorger, als Beerdigung begleiten. Wie ist das für dich? Wie kannst du damit umgehen, dass du bestimmt häufiger auch mal, die Menschen kommen wahrscheinlich nicht, jetzt geht's mir super gut, jetzt muss ich unbedingt den Pfarrer sprechen, sondern eher beim Gegenteil.
Es ist natürlich wichtig, bei aller Empathie und bei aller Nähe zu den Menschen trotzdem eine gewisse, auch wenn sich's widerspricht, eine gewisse Distanz beizubehalten. Also ich kann nicht alles zu nah an mich herangehen lassen. Es gibt Momente, ich habe letztens eine Beerdigung in Ammerbach gehalten, wo ich vor 2 Jahren von der jetzt Verstorbenen, den damaligen Sohn, der tödlich verunglückt ist, beerdigt habe und hatte in den 2 Jahren einen sehr engen Kontakt mit dieser Mutter, und das hat mich selbst bei der Beerdigung emotional sehr gerissen. Das kann passieren, aber man muss trotzdem versuchen, da die Distanz zu bewahren. Ich gucke für mich, dass ich einfach im Alltag Momente habe. Ich habe an vielen Tagen abends, zum Beispiel Gottesdienst, nur so ein praktisches Beispiel. Die Messen haben sich überall dran gewöhnt, dass es sein kann, wenn um 19:30 Messe ist, dass ich um 17:30, 18 Stunden in der Kirche bin, einfach da nochmal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, runterzufahren, Dinge Revue passieren zu lassen, um die dann, wenn das sehr groß jetzt klingt, aber die dann auch im Gottesdienst quasi so mit zu übergeben und von mir wieder loszulassen. Und ich schaue eben, dass ich übers Jahr immer mal Zeiten habe, wo ich zum Beispiel in ein Kloster gehe für ein paar Tage oder wo ich versuche runterzufahren. Ich war jetzt natürlich immer ein bisschen einen weiteren Anfahrtsweg, ich war jetzt wieder in Amerika gewesen im Kloster, was auch natürlich eine freundschaftliche Verbindung zu den Schwestern ist, aber auch diese Woche war diesmal sehr geprägt von viel, Zeiten der Ruhe, Zeiten der Stille, ein Buch lesen, im Garten spazieren zu gehen. Da gucke ich schon, diese Zeiten zu haben.
Also gehört auch dazu, jetzt haben wir viel das nach innen wirken in die Gemeinde gehabt, aber auch sich Einflüsse oder bewusst wahrscheinlich mal rauszuziehen, aber auch Eindrücke zusammen von woanders, oder so. Ist das was du bewusst machst? Reisen?
Also ich gucke, dass ich schon mal Urlaube ganz unterschiedlicher Art mache. Ich habe es vorhin angesprochen, ich bin sehr gerne und sehr häufig in Südamerika, weil das einfach Ecuador ein sehr schönes Land ist. Wollte eigentlich in 2020 oder 2018 das letzte Mal drüben, dann wäre 20 turnusmäßig wieder dran gewesen, dann kam Corona. Ich habe letztes Jahr überlegt, rüber zu fliegen. Es ist aber so, dass derzeit da gerade Bürgerkrieg ist und die ganze politische Situation eher nicht so gut ist. Und da muss ich einfach verantwortungsvoll sein. Also ich muss mich nicht in eine Gefahr begeben, wo ich nicht handeln kann. Ja. Ich gucke einfach Urlaube zu machen, dass ich mich nicht unter Druck setze und sage, ich fahre jetzt dahin und muss jetzt von früh um 7 bis abends um 8 hier Sehenswürdigkeiten runterreisen. Das sind dann schon auch ganz bewusst Zeiten, wo ich für mich mir die Zeit nehme. Mag vielleicht der eine oder andere danach lächeln und sagen, du fliegst nach Amerika, um im Sessel zu sitzen und ein Buch zu lesen. Ich muss weit weg. Wenn ich hier bin, funktioniert das nicht. Also wenn ich einen Tag im Pfarrhaus verbringen würde, es klingelt an der Tür, es klingelt das Telefon, es kommt eine Anfrage, und da bin ich danach schon so, dass ich eben nicht sage, nee, ich habe heute frei, ich komme nicht. Ja. Wenn die Leute aber wissen, der Pfarrer ist nicht da, dann ist das auch in Ordnung. Also das funktioniert dann schon ganz gut.
Ich glaube, das können viele, die unternehmerisch tätig sind, so nachvollziehen. Und das ist eigentlich ein Aspekt, den ich auch gerne anschneiden würde, den man, glaube ich, unterschätzt, wenn man an die Pfarrerrolle denkt. Ein Stück weit musst du doch, sei es beim Thema Führung, aber auch bei wirtschaftlichen Themen, auch unternehmerisch denken, oder?
Worauf zielt die Frage jetzt?
Ja, also innerhalb einer Pfarrgemeinde gibt es auch wirtschaftliche Themen, wahrscheinlich sogar Zwänge, oder? Notwendigkeiten.
Gut, es ist eine Pfarrei wie jedes Unternehmen oder wie jede Firma oder jeder Haushalt, wenn man es mal runterbricht. Wir müssen klar gucken, dass wir in den schwarzen Zahlen bleiben. Wir haben laufende Ausgaben, die ja Immobilien betreffen, Kirchen, Strom, Heizung. Wir müssen Gebäude instand halten. Und das ist natürlich immer in einem Zwiespalt oder in einem Gegensatz zu weniger Kirchenbesuchern, weniger Kirchensteuereinnahmen, wobei die jetzt für uns ja nicht so ganz relevant sind, aber weniger Kollekten, weniger Spenden. Du hast vorhin angesprochen, ich habe früher deine Oma besucht. Ich denke, das kann man sagen, das waren noch Generationen, die dann auch mal zu Ostern oder zu Weihnachten eine Spende an die Pfarrgemeinde gemacht haben. Das machen jüngere Generationen nicht, weil es oft auch wirtschaftlich gar nicht geht. Ich verstehe das. Man hat auch in der heutigen Zeit ganz andere Kosten und Ausgaben. Da muss man immer schauen. Aber ich glaube, auch hier sagen zu können, wenn die Arbeit in der Gemeinde gut funktioniert und die Menschen das auch honorieren und sehen, ist auch die Bereitschaft, was Spenden oder Kollekten anbelangt, eine höhere.
Ja, das ist der eine, das ist ein wirtschaftlicher Aspekt, so ein bisschen behandelt haben. Was ich aber tatsächlich noch mehr gemeint habe mit unternehmerisch, ist, ja, du bist ja letztlich eine Führungsperson, zweifelsohne, für einen ganz großen Kreis an Menschen. Für
gut, je nach Zusammensetzung in den Gemeinden, wenn ich jetzt, also wie hier haben wir nur kommunale Kindergärten, wenn ich jetzt kirchliche Kindergärten hätte, wäre ich Dienstvorgesetzter des Kindergartenpersonals. Ich bin qua Amt als Dekan auch Vorgesetzter von verschiedenen Mitarbeitern, die im Dekanatsbüro angestellt sind oder für bestimmte kategoriale Stellen wie Jugendarbeit, Ehe, Familie, Lebensberatung, wo ich auch da der Dienstvorgesetzte bin, wo ich auch Mitarbeiter Gespräche für ganz unterschiedliche Art.
Und dann eben eine wirtschaftlichen Weise Kunden, das ist definitiv das falsche Wort, aber eine Anspruchsgruppe dann auch nochmal, die sind ja mehrere tausend Menschen, ne? Auch jetzt hier in der Gemeinde.
In den Gemeinden, ja, genau.
Wo man deshalb der Transfer von dem, was du meintest, mit hier Urlaub kann ich nur machen, wenn ich mich ganz und gar rausziehe. Ich glaube, das kennt jeder, der Personalverantwortung oder wie auch immer hat, solange man greifbar ist. Wird man wahrscheinlich auch kontaktiert.
Und es ist auch unterschiedlich. Also die Menschen hier wissen, sie können anrufen. Also es ist auch so, in der Tat, wenn Menschen nachts um 2 Uhr anrufen, dann wissen die, der Pfarrer kommt um 2:30. Also wenn ein Sterbefall ist oder wenn Situationen, das haben wir ganz häufig, da scheuen sie auch die Leute nicht. Und das ist für mich auch so ein Stück weit ein Vertrauensbeweis, dass die Leute da einen Bezug haben, weil die wissen, da ist jemand, der nimmt mich in dem Moment ernst mit dem Anliegen, was ich habe. Also sie wissen, wenn ich da anrufe, geht jemand ans Telefon und kommt auch. Respektieren und akzeptieren aber auch. Also ich mache das immer sehr transparent. Wir haben eben einen Pfarrbrief und da stand jetzt auch wieder drin, dass ich eben diese Zeit in Amerika bin. Es mag danach Situationen geben, dass jetzt jemand verstirbt und ich bin nicht da. Das ist dann einmal so, aber wir haben es dann häufig auch so, dass dann die Angehörigen sagen, wir warten, bis der Pfarrer wieder da ist. Bei einer Urnenbeisetzung ist das gar kein Problem oder man kann Dinge heute auch über WhatsApp ganz gut kommunizieren. Ja, also kann man gute Wege auch finden.
Also jetzt hast du WhatsApp schon angesprochen. Das heißt, so wie man es jetzt oft steht, Leute rufen nachts um 2 an, du kommunizierst auch über WhatsApp. Die Nummer ist kein Geheimnis. Das heißt, deine Kommunikationskanäle sind ja im Grunde immer offen.
Also es ist schon so, wenn ich jetzt mit Menschen zum Beispiel eine Sterbebegleitung mache, dass ich mit Leuten in Kontakt bin, wo die Mutter, der Vater oder im schlimmsten Fall ein Kind krankheitsbedingt auf diesem Weg ist. Und da bin ich immer sehr offen, auch einfach die Handynummer mitzugeben und zu sagen, wenn was ist, ja, durch jederzeit melden. Wenn ich jetzt auch nicht gleich kommen kann, weil ich vielleicht zum Gottesdienst bin, ich rufe zurück oder ich melde mich. Und das nehmen viele Leute wahr. Positiv war und auch sehr gerne an. Natürlich mag jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, das würde ich nicht machen, es gibt eine Bürozeit. Da bin ich vielleicht ein bisschen anders gestrickt.
Ja, passt aber ja definitiv zu dem, wie du deinen Ansatz
beschrieben. Aber eben auch nochmal, die Leute sind danach sehr verständnisvoll, die dann eben auch sagen, wir akzeptieren, wenn sie jetzt im Urlaub sind, oder wir hatten das auch schon öfter gehabt, wenn Leute danach mal sagen, nee, an dem und dem Tag machen wir jetzt die Beerdigung mit, es ist jetzt Ostern gewesen und dann muss es nicht gleich am Dienstag sein, jetzt schnaufen sie mal zwei Tage durch und dann warten wir bis Donnerstag oder bis Freitag. Also die Leute sind da plötzlich viel empfänglicher oder verständnisvoller.
Geben und nehmen.
Genau, geben und nehmen.
Ist das vielleicht auch was, was dir dabei hilft? Wenn du jetzt, WhatsApp ist dann so das beste Beispiel, wenn man so ein Kommunikationsmittel dann auch nutzt, erleichtert es das heutzutage auch als Pfarrer, näher bei den Menschen zu sein, weil man ja umgekehrt auch die Möglichkeit hat, Kontakt aufzunehmen, oder?
Man erreicht, ich meine, da bist du ja auch ein Beispiel dafür, man erreicht ja auch Menschen, die man vielleicht sonst nicht so erreicht.
Ja.
Also wir würden jetzt wahrscheinlich nicht abends mal telefonieren, weil ich dich so nett finde oder so. Die Zeiten ist, glaube ich, auch anders damit Telefon. Oder du würdest jetzt vielleicht nicht jeden Sonntag in der Kirche sitzen, wo man sich sieht. Aber man kann über WhatsApp auch einfach mal was schreiben oder kann vielleicht eine Frage stellen oder kann danach, da bin ich auch jemand, der dann auch mit anderen Leuten auch sagt, Mensch, bin jetzt am Freitagmittag da und da, habe eine halbe Stunde Zeit, wollen wir einen Espresso zusammen trinken, einfach mal quatschen. Und das geht über diese Schiene relativ leicht, weil man da jemanden schnell erreicht und es ist eine unkomplizierte Art des Kontaktes.
Ja, das sind wir bei Dingen, die sich halt verändert haben oder verändern. Wenn man es grundsätzlicher macht, du hast meine Oma angesprochen, ich weiß, welches Bild vom Pfarrer meine Oma quasi auf natürliche Weise hatte. Da hätte daherkommen können. Also ich simplifiziere es jetzt extrem, aber wahrscheinlich war es sogar so. Da hätte wer auch immer als Pfarrer daherkommen können. Das war automatisch eine Instanz. Und was der Pfarrer sagt, ist erstmal Gesetz. Ich unterstelle das nicht mehr so.
Es ist in der älteren Generation noch so. Ich habe da, das ist immer so ein bisschen ein amüsantes Beispiel, in der höchstgelegenen Odenwaldgemeinde bei uns in Breitenbuch wohnt auch zufälligerweise das älteste Gemeindemitglied. Die Dame wird dieses Jahr 99, ist noch relativ fit. Und in jedem Jahr, wenn der Anna-Tag, das Patrozinium der Kirche, gefeiert wird, war das schon immer so, dass der Pfarrer dort zum Essen eingeladen war. Das ist dann irgendwann mal eingeschlafen. Und jetzt, auch durch persönliche Kontakte und leider auch tragische Fälle in der Familie, ist da ein enger Kontakt. Und da ist es dann immer wichtig, dass der Pfarrer als Respektsperson am Anna-Tag mit am Tisch sitzt. Und wenn ich da jetzt aus bestimmten Gründen nicht kann, und dann schmunzeln die Enkelkinder schon, sagen, naja, der Anna-Tag war nichts wert, weil die Respektsperson nicht am Tisch gesessen war. Also da ist noch so ein altes Denken. Aber mir ist es eigentlich, ich will das nicht schlecht reden, und das ist in der Generation vielleicht auch noch wichtig, aber mir ist es trotzdem wichtig, so wie wir auch den Kontakt haben, dass Menschen mich auf so einer Beziehungsebene wahrnehmen. Nicht nur als der Priester oder in einer Rolle, sondern auch als der Mensch.
Ja, klar, man kann es jetzt in die eine und andere Richtung werten. Ich weiß auch nicht, das führt oft dann zu nichts. Ich glaube, dass es manchmal ganz gut ist, dass es Institutionen gibt, dass Leute erstmal einen Blick wohin wenden, und im Idealfall ist dort dann ein Mensch, der das auch ausfüllt. Ne?
Also ist natürlich wichtig, das merke ich schon, wenn wir an das Wort oder das Beispiel bei Hochzeiten, mehr auch noch bei Trauersituationen, es ist wichtig, dass vielleicht eine Person da ist, die einen Ritus vollzieht und die auch in seiner Rolle eine gewisse Führung wahrnimmt, weil Menschen oft hilflos sind, Menschen nicht wissen, wie sie jetzt agieren oder reagieren sollen. Da ist es wichtig, dass jemand da ist, der eine gewisse Führung, eine gewisse Leitung übernimmt, was ja danach die Rolle des Priesters oder des Pfarrers ist. Aber ich möchte mich nicht nur auf diese Rolle definieren lassen.
Das heißt also, vieles kenne ich nur aus Erzählungen, aber auch, ja, man konnte es ja auch erspüren. Ich glaube, es gab eine Generation, Großelterngeneration, wie auch immer, da hat man als Pfarrer automatisch, also da waren die Kommunikationskanäle oder auch die Rezeptoren sofort offen. Was der Pfarrer sagt, ist Gesetz, ist unfehlbar. Wenn der Pfarrer das sagt, dann wird es so gemacht. Gibt es Momente, in denen, Mensch, das wäre manchmal auch noch schön,
Also es war ja früher so, gerade hier im ländlichen Bereich, der Bürgermeister, der Pfarrer und der Lehrer, das waren halt die Personen im Ort, die sind gesiezt worden. Da hat mir beim Pfarrer noch einen Knicks gemacht, gelobt sei Jesus Christus, und was der Pfarrer gesagt hat, war Gesetz. Oft hat der mit dem Bürgermeister auch so Dinge im Ort geregelt oder sich abgesprochen. Ich möchte eigentlich dieses Bild in der heutigen Zeit nicht mehr haben. Also es ist hier Gott sei Dank so, oder auch über die Gemeinden hinaus, glaube mit Fug und Recht sagen zu können, ach, viele kennen mich auch über die Gemeinde hinweg, die wissen, ich bin der Pfarrer, der Seelsorger, der Priester. Und wie gesagt, ich glaube, das ist wichtig, wahrgenommen zu werden als jemand, der für die Menschen da ist, der Seelsorge macht, wie nur auf diese Rolle des Pfarrers definiert zu werden.
Ich finde spannend, dass du selbst den Vergleich auch zu anderen Rollen, so, das wäre auch meine Beobachtung von außen gewesen, so, auch jetzt mal auf mein Kernthema eher, dann Fußballtrainer, war früher auch so, aber mit derselben Generation, die werden, ja, da wird, was der Trainer sagt, ist blind gemacht, und wenn der sagt, wir rennen jetzt 50 Mal schnurgerade hin und her, wird heute nicht mehr passieren, weil die sofort fragen, ja, warum, wofür, was haben wir davon, und ich könnte mir vorstellen, dass das halt recht schnell heute auch dem Pfarrer so begegnet, weil man sagt, hier, der zählt jetzt was, man hat da sicher die Kompetenzvermutung oder der, also der Mensch kennt sich aus, der hat auch die Weihen, wie auch immer, welchen Bezug man dazu hat. Was der sagt, dem hat erstmal einen Bonus. Aber es würde recht schnell wegbrechen, wenn man immer irgendwas erzählt, was die Leute, wo die keinen Bezug dazu entwickeln oder was ihnen nichts gibt. Ist das, wie oft kommen Menschen dann zu dir und sagen, hey, das, was du da gepredigt hast oder was du sagst, das hat mir auch wirklich geholfen, das hat mich wieder näher rangebracht.
Ich möchte vielleicht erst mal einen Schritt zurückgehen, was du einleitend gesagt hast. Diese Frage, du hast jetzt verglichen mit dem Fußballtrainer, wir rennen 50 Mal hin und her. Früher hat Kirche, glaube ich, zu viel mit Machtmechanismen gearbeitet und es wurde eine Macht über Menschen ausgeübt, finde ich, oder empfinde ich in negativen Sinne. Man hat A von der Kanzel herunter gepredigt, also früher waren das ja oft auch mehr so Hölle, Toten, Teufel predigten, wie schlecht die Menschheit ist und dass wir alle Sünder sind. Diese Macht hat man oft auch im Beichtstuhl, dass man Menschen klein gehalten hat, hat ihnen vorgeworfen, wie schlecht sie per se sind, weil sie das und das und das falsch gemacht haben. Ich finde, da hat Kirche negativ Auswirkungen gehabt. Man hat es in dem Moment vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber mir begegnet es heute noch, wenn ich im Altenheim mit älteren Menschen spreche, die plötzlich so in der Erinnerung sagen, das hat mir damals nicht gut getan. Also da hat man früher eben viel mit Macht gearbeitet, was eben nicht so gut war. Und ich glaube, eben wichtig ist es heute, ein Kirchenbild, auch ein Gottesbild, ein Glaubensbild, was nah an den Menschen ist und eher einen menschenfreundlichen Gott, den Menschen zugewandt zu verkünden.
Ja, Machtgefälle sind immer was Gefährliches und was, also das, was viel Verantwortung überträgt. In manchen Konstellationen ist es ja zweifelsohne so Chef zu Mitarbeiter, wie auch immer.
Ja, es gibt aber, glaube ich, gewachsene Machtstrukturen im Idealfall. Aber bei Kirche war halt oft so, dass man durch eine Weihe plötzlich eine Macht hatte, die nicht unbedingt positiv dann ausgelebt wurde.
Ja, definitiv. Das meinte ich auch mit verantwortungsvollem Umgang dann, weil man ja, in deinem Fall jetzt hier in der Pfarrgemeinde sind es, glaube ich, so um die 2000, hast du schon mal erzählt, und das sind ja quer über alle Generationen, wie auch immer, und auch, ja, wenn man diese Macht, diese Verantwortung hat, machen die Menschen ja unterschiedlich viel dann auch damit, und das Wort hat ja unterschiedlich viel Gewicht, insofern hat man eben die Verantwortung.
Genau, und es gilt eben auch, ich will nicht abstreiten, dass ich nicht eine gewisse Macht habe, aber es kommt darauf an, wie ich diese Macht nutze. Wenn ich jetzt euer Beispiel nehme, du fragst an für eine Segnung von einem Kind, dann könnte ich sagen, nö, so ein Blödsinn mache ich nicht, da ist mir meine Zeit zu schade. Dann würdest du dich verärgert abwenden und würdest vielleicht sagen, ja, ich habe ja schon immer gewusst, Kirche ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, die wollen nur ihr Ding durchziehen. Ich habe aber genauso die Macht, im positiven Sinne mit dir in Dialog zu treten oder mit euch als Eltern zu gucken, warum ist jetzt vielleicht eine Taufe nicht dran, was kann eine Segnung bewirken, warum ist euch das wichtig, was ja zunächst einmal was Positives ist, dass ihr quasi auf mich zukommt.
Ja.
Und wie gehe ich dann mit den Menschen um, die kommen und wie trete ich mit denen in Dialog? Und da kann ich eben meine Macht positiv wie negativ nutzen.
Absolut, ja. Das ja, führt mich dann auch quasi automatisch zu, ja, Macht ist da das wahrscheinlich das falsche Wort, aber du hast ja nur neben all dem, wie viel Zeit, das kann man jetzt irgendwie erspüren, wie viel Zeit du investieren musst, wie fordernd dein Job ist, hast du nur zusätzliche Verantwortung übernommen. Unter anderem, hast du vorhin schon mal, ich glaube, den Namen hast du schon fallen lassen, für eine dreibeinige Kuh. Wie kam das zustande? Harter Bruch jetzt, aber.
Ja, ich bin, was ich vorhin gesagt habe, wir sind hier im Grenzgebiet, bayerischer, hessischer und badischer Odenwald. Meine Gemeinden grenzen an die Diözese Freiburg und an die Diözese Mainz. Und auf der einen Seite im badischen Odenwald bin ich in den Gemeinden schon viele Jahre auch immer wieder angefragt für Taufen, für Hochzeiten und bin dann mit einer Familie eng verbunden. Es ist ein Bauernhof, wo 5 Söhne auf diesem Bauernhof sind und von dem einen habe ich die Hochzeit gehalten, das erste Kind getauft. Ich denke, dass beim zweiten jetzt auch die Taufe ansteht, dem zweiten Sohn getraut, die Kinder getauft. Also er ist auch ein freundschaftlicher Kontakt gewachsen seit 2017 und immer wenn ich dann vorbeigefahren bin, habe ich mal kurz angehalten, habe Hallo gesagt, wenn es die Zeit erlaubt, habe ich meinen Kaffee getrunken oder auch am Abend mal ein Bier getrunken. Und ich kam 2019 am 20. Juli, das weiß ich noch, samstags vorbeigefahren, wollte Hallo sagen und habe schon gemerkt, da ist Riesenwallung. Die hatten eine hochträchtige Kuh, die sich am Bein verletzt hat und das Bein wurde an diesem Vormittag amputiert. Also sie haben überlegt, mit dem Tierarzt die Kuh einzuschläfern. Um überlegt, das Bein zu amputieren und die 8 Tage zu überbrücken, bis das Kalb vielleicht dann auf die Welt kommt, um das zu retten. Und dann sollte eben die Mutterkuh im schlimmsten Fall eingeschläfert werden. Ich bin dann erstmal weg, weil ich nicht im Weg stehen wollte, bin dann am Montag nochmal vorbeigefahren und da haben wir uns so unterhalten. Eben der Michel, heißt eben auch so wie ich, der für die Tiere zuständig ist und den ich getraut habe. Wir haben uns dann unterhalten. Und dann sagt er, naja, jetzt gucken wir mal, wenn dann das Kalb auf der Welt ist, wird die Haribo, so heißt die Kuh, eingeschläfert. Das ist eine schwarze Kuh mit großen schwarzen Augen und die lag dann so und guckte mich an und ich guckte die Kuh an und da habe ich gesagt, nee, also so eine Kuh. Dann habe ich so im Spaß gesagt, also ihr werdet doch die Kuh nicht einschläfern, also dann kümmere ich mich drum. Und dann haben sie noch gesagt, was wollen wir mit einer dreibeinigen Kuh? Ach, wenn du sie willst, dann schenke mir dir die. Bin erstmal wieder weggefahren, dann habe ich gesagt, gut, ich kümmere mich. Und hab dann, also am 29. Juli kam dann damals das Kalb auf die Welt und die Haribo haben wir in den Tagen schon gemerkt, die wollte leben, die ist aufgestanden, die hat gefressen, trotz der Schmerzen, der Amputation. Und ich habe dann angefangen, wie es die Zeit erlaubt hat, oftmals morgens um 6 oder abends um 10, bin dann immer hingefahren, habe die Wunde ausgewaschen, Bäder gemacht, den Verband gewechselt, mit Jod eingerieben. Und der Stumpf ist wirklich innerhalb von 4 Monaten zugeheilt. Die Haribo hat es auch wunderbar alles mit sich machen lassen. Da ist auch so eine innere Bindung zwischen ihr und mir entstanden. Und seit 2019 habe ich eben diese Kuh, damals das Kalb ist auf die Welt gekommen, ist mittlerweile selbst schon Mutter. Die Haribo hat in der Zeit auch schon 2 gesunde Kälber wieder auf die Welt gebracht. Und das ist auch so für mich, wir hatten es vorhin so von Resilienz und Momente, also es ist gerade auch da, wenn ich so am Sonntagnachmittag Zeit habe und ziehe mir alte Kleider an und fahre dann raus und lege mich dann zu ihr rein und dann ist das so ein Kuschelfaktor einfach zum Runterfahren und zum Entspannen und nochmal so eine ganz andere Welt. Mhm. Und ja, und die Haribo dankt es auch mit einer großen Zuneigung und ja, ist immer schön, ach, noch die Freundschaft auf dem Bauernhof mit den Leuten dort. Also wir haben jetzt auch bei diesen ganzen Interviews immer wieder gesagt, wir hätten nicht jedem die Kuh geschenkt, aber bei dem Pfarrer wusste man, das ist eine gute Sache. Und also da ist auch so eine gewachsene Verbindung, wo die eben auch spüren, da ist auch so eine menschliche Nähe. und Verbundenheit.
Also ich finde das gewissermaßen so metaphorisch für das, wie du auch deine eigentliche Arbeit machst. Ne? So, also ist ja oft, tut man das wahrscheinlich aus reiner Überzeugung und wieder besseren Wissens. Jetzt hätte ja manch einer vielleicht belächelt, was gibt der da jetzt?
Mit Sicherheit hat es damals Leute gegeben. Ich meine, ich habe mir da ja gar nichts dabei gedacht. Ich habe das halt damals im Spaß gesagt. Dann hatte ich diese Kuhn, habe das auch, und da war auch der Bauernhof so ein bisschen im positiven Sinne dann überrascht, dass ich halt wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit, ich war da oft allein, auch heute bin ich da oft allein, also ich kann da raus und rein, wie ich möchte. Ich war da dann oft zu Zeiten dort, wo jeder gesagt hat, naja, es gab danach Leute, die mich immer fahren haben sehen, die am Anfang, warum fährt der Pfarrer jeden Tag die Strecke oder fährt er immer durch Bräunchen? Und es war danach so ein bisschen ein Wallfahrtsort. Jeder wollte dem Pfarrer seine dreibeinige Kuh sehen, weil das viele gar nicht geglaubt haben und das viele irgendwie auch so ein bisschen belächelt haben. Aber auch die Haribo selbst hat uns da eben eines Besseren belehrt und durch ihren Willen und ihre Art, dass sie das alles so mit sich hat machen lassen, hat uns dann letztlich recht gegeben. Hat immer die Einstellung, Mensch, der einen Arm verliert, wird ja nicht angeschläfert. Also hat ja ein Recht zu leben. Und warum soll jetzt die Kuhne, weil sie ein Bein verloren hat, gleich ihr Leben lassen? Und sie ist heute eine ganz glückliche, zufriedene Kuh, die im Stall steht und vielleicht auch so ein Beispiel sein kann, was auch positive Kräfte bewirken können.
Also in dem Fall die schwarze Kuh, nicht das schwarze Schaf.
Genau.
Nicht als Pfarrer. Ja. Jetzt aber ganz praktisch auch gesehen. Das ist ja gerade was dir und deiner Arbeit, also wir haben uns vor jetzt die neue Welle an Aufmerksamkeit für das Thema Aufkommen ist ja schon verabredet gehabt, aber das ist ja ein Thema, was gerade tatsächlich mediale Auftritte beschert.
Also ich hätte das eben damals nie gedacht. Ich habe die Haribo eben übernommen und es hatte dann natürlich auch in dem 2019er, 2020er Jahr, dann kam ja eben Corona und da war das auch nochmal so ein bisschen so ein Lückenfüller für manche Zeitung. Da war das schon mal so ein gewisser Presseauftritt. Mhm. Und jetzt seit 8 Wochen, 10 Wochen ist es nochmal so ein ganz großer medialer Hype, worum diese Kuh geschieht. Aber ich merke auch da in manchen Bereichen, dass der schon nach gleichgesetzt wird mit Seelsorge, mit nahenden Menschen. Also werden auch schon Bezüge gesetzt. Also die Interviews oder die meisten Presseanfragen, die da kamen, haben sich nicht nur auf das Thema Kuhstall und die Haribo spezialisiert.
Ja, das, also ich habe ja einige davon gelesen, auch weil du es teilweise geschickt hattest. Und das ist eben genau das, was ich auch meine. Es geht ja immer darum, das ist ja Storytelling jetzt in meinem Bereich, Geschichten erzählen und die sollten ja anders sein, die sollten ja besonders sein. Und das ist ja eine besondere Geschichte und hat ja, wenn man sich die Mühe gibt, einzutauchen, der Ursprung ist ja auch wieder Beziehung zu Menschen. Aus deinem Job raus, aber halt ein Interesse, das über das hinausgeht. Ich traue euch, ich taufe euer Kind und bin weg, sondern setz mich tiefer
damit. Genau, es hat sich eben da so ein Kontakt entwickelt, der eben auch sich niedergespiegelt oder wiedergespiegelt hat, dass mir dann immer mal vorbeigefahren ist, auch heute noch, und dass da einfach so von der Beziehungsebene ein Kontakt entstanden ist.
Ich finde, das ist ein ganz guter Übergang zu quasi dem letzten Part, den wir uns so vorgenommen haben für dieses Gespräch. Also wir haben ja vorweg besprochen, wir wollen jetzt hier nicht, das ist nicht der Wesensgehalt des Podcasts, das ist auch nicht unser beider Rolle, das muss an anderer Stelle passieren. Wir wollen jetzt hier keine großen Kirchenpolitik für und wieder Streitgespräch führen, das würde auch die Art und Weise, wie wir uns unterhalten, gar nicht hergeben. Aber vielleicht können wir es von der Seite machen, also auch keine große Kirchenpolitik, sondern Gedankenspiele dazu anstellen, wie sich Kirche, also es gibt genügend, die das negative Bild malen, aber wie sich Kirche auch positiv entwickeln könnte. Dazu muss ich sagen, meine Rolle ist insofern besonders, dass ich gar nicht so lange, aber aus der Kirche ausgetreten bin. Trotzdem, dass ich mit dir einen Pfarrer kennengelernt habe, der das auf eine Art und Weise macht, die ich sehr gut finde. Das hat tatsächlich eher mit der Institution zu tun. Also das ist meine Rolle und jetzt können wir mal beiderseitig Gedankenspiele anstellen, wie eine positive Zukunft aussehen könnte. Jetzt, ich mache mal den ersten Aufschlag. Ich finde genau das, was man jetzt auch an der Geschichte Haribo sieht und wie ja da auch die Institution Kirche mit umgegangen ist. Es gibt da eine Pressemitteilung vom Bistum Würzburg und auch insgesamt einen medialen Auftritt des Bistums, den ich kennengelernt habe, wo ich dachte, aha, also das finde ich gut, erkläre es auch gerne. Meiner Meinung nach passiert es noch zu wenig, dass man auf diesen medialen Kanälen, wo die Menschen nun mal sind, sichtbar wird, für die Menschen auf eine Art und Weise sichtbar wird, die die Menschen auch abholt. Also nicht von der Kanzel runter predigen, das würde nicht funktionieren, sondern ihnen dort darlegen, was die Kirche tut und wo Mehrwerte sind und inwiefern die Kirche nach wie vor wahnsinnig gesellschaftsrelevant ist und im Leben der Menschen und auch der Tiere der Menschen eine Rolle spielt. Das fände ich einen Ansatzpunkt, der es wert wäre, den weiter zu verfolgen und die Kirche positiv wieder ins Leben der Menschen zu rücken.
Ich möchte einmal den Satz noch aufgreifen. Du hast selbst gesagt, du bist aus persönlichen Gründen oder auch aus Überzeugung oder vielleicht auch aus Gründen der Institution der Kirche ausgetreten. Ich versuche immer wieder, wir bekommen ja eine Rückmeldung, also sofern die Menschen in der Gemeinde leben beziehungsweise in der Gemeinde getauft sind, bekommen wir die Rückmeldung, wer aus der Kirche ausgetreten ist. Und ich gehe da immer auf die Menschen zu, indem ich einen Brief schreibe und die Möglichkeit zum Gespräch oder zumindest auch eines persönlichen Austausches biete. Hab da auch gute Erfahrungen gemacht, dass ein hoher Prozentsatz da rückantwortet und dass es immer wieder auch Gespräche gibt. Habe genauso auch für mich in der Art der Seelsorge schon immer den Ansatz, dass ich auch zu Menschen hingehe, wenn ich weiß, da gibt es Situationen, wo vielleicht eine Unterstützung vonnöten ist, die vielleicht jetzt nicht der Kirche nahestehen oder womöglich aus der Kirche ausgetreten sind, gehe ich trotzdem hin. Wenn die Menschen dann sagen, das möchte man nicht, ist es für mich auch okay, aber ich habe zumindest die Bereitschaft gezeigt. Was so ein großes Thema ist, ist natürlich die Institution Kirche. Also ich versuche da auch schon immer ein bisschen zu unterscheiden oder auch in der Art, wie ich die Seelsorge mache. Ich sage immer, ich kann die Institution mit verschiedenen Punkten, die vielleicht für mich auch kritisch zu sehen sind, nicht ändern. Aber ich kann in meinem Bereich versuchen, Dinge so für die Menschen erlebbar zu machen, dass die Freude am Glauben oder die Freude an der Gemeinschaft der Kirche nahe ist. Das sind große Themen der Kirche, die natürlich immer wieder aufgewälzt werden, ob das die Frage nach Zölibat ist, ob das die Frage nach Kirchensteuer, wir hatten es vorhin schon noch mit Macht, wenn man Hierarchien, Ämter der Kirche bis hin zu aktuellen Themen, was gleichgeschlechtliche Beziehungen anbelangt, was vielleicht auch die ganze Gender-Problematik anbelangt oder Diskussionen, wo, glaube ich, auch Kirche immer gucken muss, wie sie da den Zugang noch zu den Menschen gewinnt, um nicht irgendwann hinten runterzufallen.
Ja, also da könnte man jetzt die Büchse der Pandora öffnen und alle Themen behandeln, aber also wir haben über Macht gesprochen eben und das sind wir, finde ich, recht schnell bei den Missbrauchsskandalen. Ich glaube, um das Thema kommt man wirklich dann so gar nicht drum, wenn man da kenne ich ja auch deine Haltung dazu. Das, also ich schilder mal meine Eingangs, ich glaube, dass es in beide Richtungen schwierig. Das eine, ich glaube, dass die Kirche damit als Institution nicht gut umgegangen ist an vielen Stellen, weil es eine transparentere Aufarbeitung gebraucht hätte und nicht noch den Eindruck, das soll bitte, komm mal möglichst schadlos bitte raus.
Ne? Es ist natürlich so, jeder einzelne Fall ist ein Fall zu viel und da wurde mit Sicherheit auch viel Leid zugefügt, den betroffenen Personen, aber auch den Familien, die im Umfeld mit dazu stehen. Und wie du sagst, es war leider so, dass Kirche lange Zeit auch da sich selbst geschützt hat, auch Täter geschützt hat, mit bestimmten Mechanismen, die mit Sicherheit nicht gut waren. Ich wehre mich aber schon ein bisschen dagegen, wie das 2010, 11, 12 so im großen Stile aufkam, dass man sich fast schon entschuldigen musste, dass man Priester ist, weil wenn man dann gesagt hat, man ist Priester, das ist auch so einer. Also man wurde unter so einen Generalverdacht gestellt. Ja. Und ich denke, da muss man einfach schauen. Wie gesagt, jeder einzelne Fall ist ein Fall zu viel und ich will das auch in keinster Weise irgendwie bagatellisieren oder gut reden. Ich möchte nur einfach sensibilisieren. Es ist ein Thema, was in allen Schichten unserer Gesellschaft präsent ist und nach wie vor der meiste Missbrauch geschieht auch in Familien. Ja. Missbrauch geschieht genauso in Sportvereinen oder in Schulen, wie auch immer. Es ist überall schwierig und schlimm und ein extremes Thema, aber ich möchte einfach sensibilisieren, das nicht zu sehr jetzt nur auf diese Negativgeschichten von Kirche zu reduzieren. Kirche kann an vielen Stellen auch positiv wirken. Wir haben es auch schon unterhalten. Es gibt viele soziale Einrichtungen, es gibt viele unterstützende Fachstellen, wo Menschen in Krisensituationen hingehen können, wo Kirche auch eine gute Arbeit leistet. Und ich finde, man sollte nicht nur das Negative in den Vordergrund stellen, ohne eben das kleinreden zu wollen. Das war schlimm und wird uns auch lange anhaften, diese Thematik. Ich finde es nur immer schwierig, wenn dann Leute sagen, ich trete aus der Kirche aus, weil die Pfarrer alle Kinder missbrauchen. Da wird ein Grund gesucht. Man hat sich innerlich schon längst von Kirche verabschiedet und nimmt es vielleicht jetzt als Anlass. Wenn wir genauso die Kirchensteuer nehmen, ich sehe nicht ein, jeden Monat einen Haufen Kirchensteuer zu bezahlen. Die Kirchensteuer ist ein minimaler Anteil, wenn ich sehe, was man sonst an Steuern bezahlt, aber mit den Kirchensteuereinnahmen werden auch Dinge generiert, da werden Einrichtungen, soziale Einrichtungen finanziert, Behinderteneinrichtungen finanziert, Beratungsstellen finanziert, wo ja oft auch Menschen wieder Nutzen davon haben.
Ja.
Du hast auch ein Kind, das geht in den Kindergarten, ist wahrscheinlich auch in eine kirchliche Trägerschaft.
Ja.
Und da fließen nach Gelder wieder in Refinanzierungen. Und von daher ist es oft sehr kurz gedacht, nee, ich trete mal aus, weil die Kirche scheiße ist. Entschuldigung für das Wort. Aber dann nutze ich Kindergarten, Kinderkrippe. Später möchte ich, dass mein Kind vielleicht zur Kommunion geht, wenn es getauft ist, möchte da die Vorteile wahrnehmen. Aber ja, also es ist für mich oft so ein bisschen eine ambivalente Geschichte.
Definitiv. Also ich glaube, differenzierte Betrachtung ist das, das meinte ich auch mit, man muss es von beiden Seiten sehen. Ich glaube, es ist unstrittig, hast du jetzt auch gesagt, wie kritisch und zu Recht kritisch mal der Kirche gegenüber sein muss, wie der Umgang mit den konkreten Fällen dann auch war. Und also kann man gar nicht kritisch genug sein. Gleichzeitig diese Pauschalierung, dann ist automatisch jeder schlecht und die Kirche an sich schlecht, die ist sicher nicht fair. Und wenn dann man Priestern, Pfarrern schon mit dem Generalverdacht begegnet, ja, ihr seid ja alle von dem Laden, dann wird es in vielen Bereichen schwieriger.
Also ich wehre mich, ich meine, das ist ja auch so ein strittiges Thema. Kirche hält ja nach wie vor am Zölibat fest, dass eben die Priester nicht heiraten, sondern ehelos leben. Ist ja oft auch die Kritik, die sollen die Pfarrer heiraten lassen, dann passiert sowas nicht. Also wehre ich mich schon auch, man ist per se nur, weil man in dieser Lebensform lebt, nicht jemand, der Kinder missbraucht. Also müssten sämtliche Single-Menschen, egal ob Männer oder Frauen, irgendwie da Gefahr laufen, ach, über diesen Kamm geschoren zu werden. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun.
Ja.
Es kann in Einzelfällen in einem Bezug stehen, aber man kann das nicht pauschalisieren.
Nee, absolut. Und gut, dahingehend ist ja vielleicht die Weiterentwicklung der Gesellschaft auch wieder positiv, weil es verschiedene Lebensformen ja inzwischen gibt, die wesentlich akzeptierter sind, als es früher mal war. Ja. Also ein Single-Mann oder Single-Frau hat es heute gesamtgesellschaftlich vielleicht auch einfacher als früher, wo man sich noch erklären musste dafür.
Ja. Genau, das ist, finde ich, manches Mal auch eine spannende Geschichte, dass es Männer wie Frauen gibt, die mit 40 oder mit 50 als Single leben und das wird aber heute, ja, das ist halt so, aber wenn du als Priester auf einmal sagst, ich lebe zölibatär, dann musst du dich rechtfertigen, wie du deine Sexualität lebst, wie du in Bezug oder in Beziehung zu Menschen stehst, wo ich denke, das würde ich dich ja nicht fragen als Verheirateter.
Stimmt, ja. Nee, stimmt. Sollte man auch so akzeptieren. Ja?
Genau.
Dass das ja, und auch keine Interpretationen oder Schlüsse sich anmaßen.
Ja, es ist halt natürlich für manche Menschen spannend. Es werden halt auch immer die Themen oder strittigen Themen rausgenommen und die dann gefragt. Also das erlebe ich ja oft, ich mache das relativ selten, dass ich jetzt, also wenn ich keinen Bezug habe und halt eine Hochzeit oder so und dann sagen die aus Anstand, Herr Pfarrer, kommen Sie zum Kaffee. In der Regel wird es dann neben die Oma gesetzt, weil die noch so ein bisschen einen Bezug zur Kirche hat und dann ist der Pfarrer immer aufgehoben. Oder ist halt oft auch die Gefahr, dass man dann ruckzuck in so ein Erklärungs, Herr Pfarrer, wenn Sie jetzt mal da sind, dann wollte ich ja schon immer mal fragen, eben wie ist denn das, wenn Sie zur Libertär leben, wo ich mir dann denke, also ich bin jetzt nicht hier, um mich da vor dir zu rechtfertigen oder zu erklären oder frag dich hier an, wie ist das als verheirateter Mann, ist da die Sexualität für euch das Wichtigste in der Ehe oder so? Also das ist ja...
Ja, verstehe ich. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir da alle miteinander ein bisschen sensibler werden. Die Tendenzen gibt es ja schon auch, also das Wort Modeworte ist mal ein viertes rein, Übergriffigkeit oder wie auch immer, ist ja zum Glück zumindest inzwischen Thema. Und die Leute werden im, glaube ich, im Durchschnitt, auch da nicht pauschal, aber schon sensibler dafür.
Genau, und wir haben das ja selbst auch schon in persönlichen Gesprächen gemerkt, oder du hast gemerkt, dass ich eine große Offenheit habe, über viele Dinge auch sprechen kann. Man merkt aber eben auch als Priester, wie ehrlich oder wie interessiert oder wie das Gegenüber fragt. Ob das jetzt nur eine Neugierde ist oder ob der jetzt gewisse Klischees bedienen will oder ob das ein ehrliches Interesse ist. Und daraufhin kann man danach agieren oder reagieren.
Das ist eher Voyeurismus oder das ehrliches Interesse. Genau. Ja. Wir haben auch andere Themenbereiche, Personengruppen jetzt gerade angeschnitten, aber auch allgemein schon. Ich glaube, da tun wir uns eher einen Gefallen, wenn wir das irgendwie das vielleicht wirklich en bloc sagen, was Umgang der Kirche mit Gruppen, die vielleicht ein Stück außerhalb des klassischen Verständnisses stehen, anbelangt, hat das vielleicht auch, also mehr mein Eindruck, dass du dem eher mit einem anderen Menschenbild begegnest, als das vielleicht ursprünglich mal war. Oder also wir haben von gleichgeschlechtlichen Beziehungen gesprochen, wir sprechen da von anderen Religionen, wir sprechen auch sonst von Themen, die jetzt nicht in der Kirche, in der Institution an sich, ihren Platz haben.
Wenn du jetzt mal das Thema gleichgeschlechtliche Beziehungen aufgreifst, ist ja ein Thema, was gerade die letzten 2-3 Jahre sehr stark in der Kirche präsent ist. Es gab ja diese In-Out-Church-Kampagne, wo sich auch viele Priester, viele kirchliche Mitarbeiter geoutet haben. Es gab da auch einen Film dazu, es gab ein Buch dazu. Ich selbst habe im vergangenen Jahr eine Fortbildung besucht, die das Thema Pastoral für solche Berufsgruppen aufgegriffen hat. Ich selbst habe auch da eine Offenheit, wenn jetzt Menschen anfragen und sagen, wir möchten für unseren Bund eine Segnung haben, dass ich da mit den Menschen in Kontakt komme und auch schaue, welche Formen da möglich sind. Auch da hat sich ja die Kirche ein Stück weit geöffnet mit gewissen Auflagen. Ich sage das schon auch immer, es ist keine kirchliche Eheschließung, aber für mich ist auch immer wieder die Einstellung und die Meinung, wenn Menschen kommen, um einen Segen bitten, bin ich der Letzte, der den Segen verweigert, solange ich angefragt werde, ob ich Feuerwehrautos segne oder Kindergärten segne, also wo sachliche Dinge oder Gebäude sind. Warum soll ich dann nicht Menschen segnen, die vielleicht in einer anderen Lebensform zwar stehen, aber die trotzdem ja einen Grund haben, warum sie um den Segen bitten und die vielleicht auch eine stabile Partnerschaft leben, was ja eine, wenn man das Wort normal, was ist heute normal, in der normalen Ehe vielleicht schon gar nicht mehr so gegeben ist.
Also vielleicht müssen wir auch da wieder die Unterscheidung machen. Es gibt die Institution Kirche, die quasi, ich nenne es jetzt mal, Ermangelung eines besseren Begriffs, das kannst du mich vielleicht korrigieren, Gesetze oder Regeln rausgibt, das eine. Aber wie man dann damit umgeht und was dein Zugang als Seelsorger zum Menschen ist, ist nochmal, das kann sich schon unterscheiden, oder? Also du kannst jetzt nicht jemanden, du kannst keine kirchliche Trauung für ein gleichgeschlechtliches
Paar ausbrechen. Genau, möchte ich auch nicht. Also es gibt schon Unterschiede, aber ich kann, wenn ein Paar bittet, wir möchten Segen, kann ich Formen entwickeln oder Wege finden, wo ich sage, es gibt in einer Form eine Feier, wo ich euch diesen Zuspruch geben kann. Es ist halt für mich der Mensch auch hier erstmal wieder das Wichtige. Und wenn ich es jetzt mal zutiefst biblisch aufgreife, wir hatten jetzt am Montag das Emmaus-Evangelium, wo die beiden Jünger von Jerusalem weggelaufen sind. Jesus ist mitgegangen, der hat denen keine Vorhaltungen gemacht, warum sie jetzt weglaufen, warum sie ihn allein gelassen haben, warum sie sauer sind, sondern hat erstmal gefragt, was bewegt euch, was treibt euch um, warum seid ihr so bestürzt? Ein anderes Wort, wo Jesus von jemand angefragt wird um eine Heilung, dann sagt Jesus, ach, was willst du, dass ich dir tue? Also er sagt nicht, du bist blind, weil du ein schlechter Mensch bist oder du hast das und das, weil du, früher war das Verständnis ja so. Jesus hat zunächst auch mal den Menschen angenommen und hat nicht gefragt, bist du Jude oder bist du der Religion zugehörig oder hast du das und das vollbracht oder hast du gespendet, sondern hat erstmal gesagt, was willst du? Und den Mensch in seinen Bedürfnissen wahr und ernst zu nehmen. Das ist für mich so der Ansatz.
Das wäre fast schon ein guter Schlusspunkt. Ein paar Punkte habe ich dann insofern noch, aber wenn wir davon ausgehend jetzt dann Bild, also wir haben jetzt einzelne Aspekte angeschnitten zur Kirche, aber was wäre deine Prognose, dein Gefühl, wo es mit der Kirche hingehen kann? Was kann passieren? Was sollte passieren? Was wäre ein positiver Ausblick?
Ich bin sicher, dass sich Kirche noch mehr verändert. Es wird die, was wir vorhin schon hatten, die klassische Pfarrgemeinde wird, glaube ich, mehr und mehr wegbrechen, weil das auch eine demografische Entwicklung ist, eine personelle Entwicklung. Und ich glaube, dass Menschen, denen der Glaube wichtig ist und die den Bezug entweder zu einer seelsorgerlichen Person haben oder auch den Bezug zum Evangelium und zur Botschaft, dass die sich dann formieren und dass es, früher hat man den Begriff Hauskirchen gehabt, dass es dann Orte gibt, dass es vielleicht heute einzelne Orte gibt, Kirchorte oder Glaubenszentren, wo Menschen zusammenkommen, die danach bereit sind, vielleicht zu sagen, ich fahre von Miltenberg nach Kirchzell oder ich fahre von Ammerbach nach Miltenberg, weil dort nochmal so ein Zentrum ist, wo ich mich mit meinem Suchen und Fragen angenommen weiß. Aber ich glaube, dass mit den Jahren, das wird nicht heute Morgen sein, aber auch aus demografischen, finanziellen, personellen Entwicklungen werden unsere Pfarrgemeinden ein Stück weit aussterben. Es wird sich zentralisieren, aber es wird, glaube ich, auch ein bewussterer Glaube kommen. Also früher hat man halt geglaubt, weil es dazugehört hat. Das war so ein gesellschaftlicher Aspekt. Ich denke, heute ist Kirche ein Player von vielen. Menschen suchen sich, vielleicht ein bisschen Buddhismus, ein bisschen da. Für manche ist Sport die Religion, für andere ist, mag alles sein. Aber wenn Menschen einen Zugang zum Glauben finden, wird sich auch da wieder so was zusammenfügen, wo Menschen mit den Interessen dann zusammenkommen können.
Das ist immer wieder spannend. Also auch heute wieder, bei der Vergangenheit auch hin und wieder schon so, du sprichst Dinge aus, um die ich dann so ein bisschen rumeier, die ich mich gar nicht auszudrücken getraut hätte jetzt hier. Ich habe auf dem Weg hierher über das Wort, genau an der Ersatzreligion noch nachgedacht, die, glaube ich, heute eine größere Rolle spielen und auf die Leute leichter Zugriff haben, als es früher war.
Naja, es gibt ja, wenn man noch ein Wort reinnimmt, diese Work-Life-Balance. Also früher war das so, du hast 5 Tage die Woche gearbeitet, am Samstag hast du Haus und Garten in Ordnung gebracht, am Sonntag bist du in die Kirche gegangen,
dann hast du
Braten gegeben und die Klöße und der Sonntag war gerettet. Heute sind andere Themen dran und es kann genauso auch sein, dass der Sonntag vielleicht für viele gar nicht der genuine Punkt ist, den Glauben zu leben. Es kann aber auch genauso sein, dass für Menschen jetzt nicht unbedingt der Sonntagsgottesdienst der Ort ist. Es kann sein, dass wir nächste Woche ein Bier zusammen trinken und ein intensives Gespräch haben, wo du sagst, da war jetzt für mich Glaube oder eine Hilfestellung wesentlich näher, wie wenn ich am Sonntag in den Gottesdienst komme. Wir sind ein Player von vielen und wir müssen damit leben, dass halt Menschen nach am Sonntagmorgen ins Fitnessstudio gehen, weil sie sich da auspowern nach einer ganzen Woche Arbeit. Es gibt Menschen, die finden ihre Befriedigung in einem guten Essen, in einem Zusammensein mit Freunden. Es gibt Menschen, die sagen, für mich ist es, wenn ich in den Wald gehe und da 2 Stunden laufe und die Bäume anschaue und auf die Vögel höre. ist mit Sicherheit alles gut und wichtig. Mein Aspekt ist immer, ich glaube, dass Kirche punkten kann auch nochmal mit einer Gemeinschaft, dass es halt auch so ein tragfähiges Fundament sein kann, dass du weißt, ich kann da hingehen und das sind Menschen, die gleichgesinnt sind, die mich ein Stück weit vielleicht auch auffangen. Und ich finde es auch immer schön, wenn wir in unseren Werktagsgottesdiensten, ist es oft so, dass halt natürlich nur ein geringer Anteil der Gemeindemitglieder da sind. Aber ich sage dann oft auch, das wird jeder, der nicht da ist, einen persönlichen Grund haben. Und unsere Aufgabe ist es vielleicht auch, für diese Menschen mitzubeten.
Ja.
Also da können wir auch so eine Stellvertreterfunktion übernehmen und das kann auch das nächste Mal sein, dass jemand anders dann da ist und der betet dann für jemand, der vorher da war oder so. Also ja, wichtig ist, glaube ich, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern zu schauen, was will uns das jetzt in der Zeit sagen und wie können wir heute Kirche und Glauben so lebendig werden lassen, dass Menschen eben Freude daran haben.
Ja, also ist, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung von vielen. Ist halt meine Beobachtung, jetzt würde ich mal in meiner Rolle klassisch Marketingbrille drauf gucken. Ich glaube, die kann in vielen Bereichen, kann dieser Blick, hilft von außen drauf geschaut auch so ein bisschen, wenn halt dort ja oft am Anfang die Frage steht, wie richte ich mich aus, wie kann ich noch die Leute erreichen? Und ich glaube, den Prozess hat die Kirche vielleicht noch vor sich, das nochmal stärker zu machen. Ich glaube, sie ist dabei. Wir haben ja ein, zwei Ansätze gefunden und man sollte auch immer wertschätzen und erkennen, wo es positive Tendenzen gibt. Du bist jetzt als Person jemand, der dafür steht, aber habe ja jetzt auch die Pressearbeit des Bistums Würzburg gesehen, die ich sehr positiv fand. Wenn es mehr davon gibt, wird das helfen. Und was es, glaube ich, auch braucht, das Bewusstsein, was sich bei den Menschen tut, das zur Kirche zu kommen, sich zugehörig zu fühlen, halt kein Automatismus mehr ist, der mit der Taufe gegeben ist, sondern was ist, was ich in der Lebensrealität bestätigen muss. Und
genau, und es wird halt je nach Lebenssituation auch immer eine gewisse Nähe oder eine gewisse Distanz geben. Wie gesagt, ihr habt selbst ein kleines Kind, das wird, wenn später mal Kindergarten oder so angeht, dann sind klar klassische Geschichten wie eine St. Martinsfeier, wer geht vielleicht eine Kinderkrippenfeier, wer geht zu Erntedank. Wo ich danach eben sage, da haben Eltern auch wieder eine neue Chance. Kommunionvorbereitung habe ich jetzt eben auch erlebt, dass Eltern wieder einen ganz neuen Zugang zu Kirche, zu Glaube bekommen. Kann ganz spannend sein.
Wir kommen dann jetzt tatsächlich ans Ende und runden das so ein bisschen ab. Ich glaube, also wir mussten einmal nochmal neu ansetzen. Das kann ich jetzt an der Stelle verraten. Deshalb haben wir über den Aspekt Worst-Case-Szenario für diesen Podcast gar nicht jetzt hier on air gesprochen, aber du hattest eingangs geschildert, ja, was wäre der Worst-Case gewesen?
Gut, ein schwieriger Fall kann sein, wenn vielleicht einzelne Fragmente aus so einem Podcast, überhaupt bei Pressearbeit, aus Interviews, auch aus Gottesdienstübertragungen, einzelne Fragmente herausgenommen werden, um vielleicht die dann plötzlich kritisch zu sehen, vielleicht auch eine Meinung, wir hatten es ja über das Thema gleichgeschlechtliche Segnungen oder wenn dann vielleicht Fragmente herausgenommen werden, um das dann negativ zu sehen, dann wird einem plötzlich ein Strick draus gedreht. Ja. Für mich ist nach wie vor wichtig, auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir machen ja auch über die Pfarrei-Homepage und über Zeitung immer wieder auch Pressearbeit, weil ich sage, Kirche ist oft sehr negativ in den Schlagzeilen und es kann auch mit einzelnen Ansätzen immer schön und wichtig sein, auch mal ein positives Licht auf Kirche zu werfen.
Ja, also das deckt. Der zweite Aspekt wäre immer, was ist meine Erwartungshaltung? Ich hoffe, das Worst-Case-Szenario wird nicht eintreten. Das ist ja eines, was wir jetzt innerhalb des Podcast-Gesprächs gar nicht abschließend in der Hand haben, sondern ist das, was die Leute dann draus machen. Ich glaube, wenn man diese Sorge mit sich trägt, ist Podcast das beste Medium dafür, weil wir sprechen knapp anderthalb Stunden. So ein Gespräch ist ja immer ein Gesamtwerk und jede einzelne Aussage ist im Gesamtwerk mit drin und findet ja auch im Kontext zu dem, was du sonst, wie du sonst wirkst, statt. Dann kann man es, glaube ich, einordnen. Und meine Erwartungshaltung, dass man jemanden wie dich hier sitzen hat, der ein etwas, Du hast das Wort normal vorhin mal so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Ich glaube, das ist eh immer schwierig. Ein etwas, jetzt mal nicht der klassische, ein etwas anderer Pfarrer, der ein anderes Bild vertritt, als man es vielleicht aus der Kindheit noch im Hinterkopf hat. Wenn so jemand wirkt, dass das für manche Menschen ja, im positiven Sinne inspirierend, interessant mal zumindest ist. Und ich denke, das haben wir geschafft. Sagt er danke für. Und ja.
Sehr gerne. Vielen Dank auch für das Miteinander und das Wertschätzende auch von deiner Seite.
Ja, dann viel Erfolg aus voller Überzeugung für deine weitere Arbeit.
Vielen Dank.